Herzlich willkommen bei Let's Talk Deep, der Podcast, der sich mit der mentalen Gesundheit von Männern auseinandersetzt. So, salut zusammen, wir sind mittlerweile schon bei Folge Nummer 5, eine Jubiläumsfolge. Und so eine Jubiläumsfolge, die macht man nicht einfach allein, sondern ich habe heute einen Kollegen von mir, einen Bekannten von der Uni eingeladen. Und ich starte die Folge zwar sehr euphorisch und auch ja, mit einem Lächeln, wie mich jetzt auch gerade da der Nico lächelnd anschaut. Aber es geht heute ein trauriges Thema und über das Thema, das ich selber gar nicht so, ja, noch nicht so oft gehört habe, dass es so vorkommt. Bevor wir aber dazu kommen, um was es alles geht, möchte ich mich nochmal bedanken bei allen Leuten, die sich bis jetzt dem Podcast gewidmet haben, sich die Zeit genommen haben, hier reinzuhören und auch das Feedback, das ich zurückbekommen habe. Einer von diesen Feedbacks ist, dass man sich immer mehr wünscht, dass man so ein bisschen Bro-Gespräche führt, einfach wie unter Kollegen. Und das werden wir heute auch wieder machen, in dieser Folge 5. Ich glaube, damit wir die Folge richtig einsteigen, würde ich einfach mal kurz das Wort an Nico übergeben. Nico, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, um was du in letzter Zeit alles so gemacht hast.
Hallo miteinander. Ist gerade ein bisschen schwer, den Einstieg zu finden mit dem Lachen, wenn es um ein recht ernstes Thema geht. Allererst noch ein Dank an dich, Leon, dass ich da dabei sein kann. Vor allem bei der Jubiläumsfolge ist auf jeden Fall eine grosse Ehre. Ich bin der Nico, ich bin 22, kenne den Leon von der HSG. Von einem kleineren Kurs mal zwischendrin im Semester ist eigentlich sehr random passiert, aber seitdem eigentlich immer in Kontakt geblieben. Wir haben so ein bisschen die gleichen Interessen, würde ich sagen. Und ja, ich bin allgemein sehr ein sportlicher Mensch. Ich glaube, das teile ich mit dem Leon, sehr diszipliniert, teile ich auch mit dem Leon von der HSG. Und bin froh, um jetzt auch, wie gesagt, mal so ein Bro-Gespräch führen in einem Podcast und euch vielleicht auch ein bisschen berichten können, wie es ist, wenn man ein bisschen einen ernsten Hintergrund hat.
Danke dir, Nico, auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit nimmst und da mit dabei bist. Wir fangen doch einfach mal gerade damit an, dass du bist ein sehr offener Mensch. Wir haben ja schon vorher mal ein Gespräch zusammengeführt über das Ganze, wie wir die Folge heute angehen wollen. Was treibt dich selber als Person eigentlich dazu, dass du sagst, hey, ich bin so offen und erzähle das? Weil ich habe da wirklich grössten Respekt davor, weil das ja genau einer von diesen Punkten ist, wieso viele Männer da draussen Probleme haben, weil sie einfach nicht sich getrauen, darüber zu reden. Und die ganze Folge weiss eigentlich nur noch nicht, um was es geht. Aber was hat dich dazu verleitet, dass du gesagt hast, hey doch, Leon, ich komme mit in die Folge und ich erzähle von meinen Problemen, von meinen Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit hatte?
Ja, genau. Also ich würde sagen, ein ganz grosser Teil davon ist, dass ich einfach allgemein finde, was spannend ist, was andere Leute ausmacht. Also ich glaube, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und habe mir schon sehr viel Gedanken darüber gemacht, wieso ich gewisse Sachen so sehe, wie sie sind oder ich bin so, wie ich bin. Und genau das finde ich auch spannend bei den anderen Leuten. Und dazu kommt noch, dass ich finde, dass ich einfach Geheimnis nicht so gern allgemein. Also auch, ich glaube, es schadet am Ende nur, wenn man Sachen verheimlicht in dem Sinn, dass sie ja niemand einem helfen kann. Und ich glaube, es tut gut, wenn man über gewisse Sachen reden kann, ob die andere Person oder Person jetzt dem können, relaten oder vielleicht das Neuland ist für die, spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern ich habe einfach für mich herausgefunden, wenn ich offen über etwas reden kann, dann hilft mir das auch damit klarkommen, im Sinne von, ey, es ist okay, es ist jetzt nicht so schlimm, wie es vielleicht ist und hilft mir auch, um mit gewissen Sachen klarzukommen. Und ja, letztendlich ist es auch wie, oder ich glaube, wir alle wollen verstanden werden von unseren Ängsten, von unseren Kollegen oder von Fremden. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn man auch ein bisschen über sich preisgibt. Und das sind zum Teil vielleicht auch ernstere Sachen. Und ja, ich glaube, ich gehe dort auch einfach gerne als Beispiel ein bisschen voraus und erzähle etwas über mich, dass ich vielleicht auch etwas über meine Kollegen oder meine Familie herausfinden kann.
Hat es auch schon Momente für dich gegeben, wo du gemerkt hast, hey, ich höre, dass jemand anders etwas erzählt und das hat dann dir selber geholfen, wo du siehst, hey, mein Kollege, kann ich, der Sebastian oder der Toni, was weiß ich, hat etwas erzählt über sich, wo du jetzt nicht gedacht hättest, dass man so etwas einfach locker jetzt mal preisgibt und das hat dir dann weitergeholfen. Also weißt du, ein bisschen der Perspektive-Change, dass du für dich sagst, hey, ich bin so offen und ich rede gerne darüber, weil ich merke, was andere gemacht hat mir das geholfen.
Definitiv. Also ich finde, vor allem, ich habe jetzt gerade so ein, zwei Erinnerungen im Kopf, wo ich sagen muss, ich habe es einfach spannend gefunden und erfrischen ist vielleicht das falsche Wort, wenn man über ein ernstes Thema redet. Aber ich habe es gut gefunden, wenn ich jetzt mit einem Kollegen irgendwie über ein Thema komme und dann hat man so ein bisschen die, ja, nein, ist jetzt das falsche Wort, aber man ist so ein bisschen, man fühlt sich wohl in der Gesellschaft vom anderen, dass man jetzt auch mal etwas preisgeben kann. Und dann merke ich für mich, ich bin ja gar nicht allein. Es gibt ja Leute, die etwas Ähnliches haben oder die eine eigene schwierige Situation haben. Und ich finde, das ist auch wichtig, um jetzt da vielleicht am Anfang noch zu sagen, jeder hat ja seine Probleme und die sind für jeden individuell schwer. Also nur weil jetzt vielleicht das, was ich erzähle, mega schlimm tönt, heisst es nicht, dass von jemand anderem Probleme kleiner sind, weil das eben jeder individuell auffasst. Und deswegen habe ich eigentlich schon ein paar Mal so die Situation gehabt, wo ich gefunden habe, ey, ich bin ja nicht allein. Es gibt ja Leute, die haben vielleicht etwas Ähnliches erlebt oder etwas komplett anderes, was sie aber auf eine gleiche Art und Weise ja, negativ beeinflusst hat in der Vergangenheit.
Ich denke, das, was du jetzt gerade gesagt hast, macht das ganze Thema auch so vielseitig und spannend, weil eben die Individualität bei jedem von den Leuten herrscht. Eben, ob es jetzt zu tun hat mit der Freundin, mit der Familie, mit sozialen Umständen, mit der Schule, mit dem Arbeiten, man kann es einfach auch nicht so einfach einordnen. Aber damit wir uns heute ein bisschen genauer dem widmen wollen, was du heute erzählst, Nico, du hast mir in unserem Gespräch im Vorhinein erzählt, dass sich deine Eltern getrennt haben, wo du 4 gewesen bist. Du bist separat von deinem Bruder aufgewachsen und du hast keine einfache Kindheit gehabt. Um das vielleicht am Anfang so ein bisschen für dich zusammenzufassen, wie hat das allgemein deine Kindheit rückblickend geprägt, dass sich eben deine Eltern so früh getrennt haben? Ich zum Beispiel habe das Glück, dass das bei mir nicht passiert ist. Deswegen, ich höre so Sachen immer nur von außen, aber habe nie so eine Innenperspektive gehabt. Wie hast du dich damals gefühlt?
Also, ich glaube, die meisten würden mir jetzt da zustimmen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Bei mir war es jetzt so, als ich 4 war, das heisst, ich kenne es eigentlich gar nicht anders. Ich sage mal, als 5-Jähriger ist mir jetzt noch nicht so reflektiert und das kommt dann erst mit der gewissen Reife. Und ich sage, es hat mich dann eher jetzt vielleicht so ein bisschen mehr beeinflusst, als es das vielleicht damals gemacht hat, weil ich sage mal, wenn du so 6, 7, 8 bist, hast du andere Sachen im Kopf. Das ist vielleicht mehr so das Shooten oder die Schule oder die Kollegen, als meine Eltern sind geschieden. Was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich trotzdem 2 Eltern habe, die sehr investiert waren in die Erziehung. Also obwohl jetzt, wenn ich mit meinem Papa nicht zu Hause gewohnt habe, habe ich ihn jede Woche oder alle 2 Wochen auf jeden Fall am Wochenende gesehen. Und er hat natürlich auch versucht, uns so viel wie möglich zu zeigen, dass er auch da ist, hat uns unterstützt, hat Zeit mit uns verbracht. Von dem her ist es jetzt nicht so gewesen, dass man vielleicht nur einen Elternteil gesehen hat oder den anderen gar nicht. Aber ich glaube, es hat schon so ein bisschen einen Einfluss darauf gehabt, dass man halt sehr selbstständig ist, oder? Und dass man ja, vielleicht auch bei anderen Leuten am Ende sieht, ey, kann ich, der Kollege wird gerade vom Training abgeholt, vom Papi oder vom Papi und von Mami. Und ich fahre mit dem Velo heim, einfach weil das so ein bisschen ist, ja, der Papi ist am Arbeiten oder das Mami ist auch am Arbeiten oder hat gerade keine Zeit, weil ich auch noch einen kleinen Bruder habe. Und dann hat man vielleicht am Ende schon so die Situation, wo sich vielleicht denkt, ja, das ist nicht ganz normal. Oder ich sage dann vor allem, wo dann die Scheidung so ein bisschen gekommen ist, so gegen, ich glaube, es war so mit 10, 11, dann merkt man auch schon langsam, ey, das ist ernst. So, es geht da vielleicht ums Gericht, du hörst, okay, ein Gerichtsverfahren, Anwalt. Und das ist natürlich etwas, was nicht jeder hört. Also wenn man dann vielleicht mal mit einem Kollegen darüber reden, mit 10, über einen Anwalt, funktioniert jetzt nicht so ganz, einfach weil es jetzt nichts ist, wo ein 10-Jähriger eigentlich sich Gedanken darüber machen muss. Ich glaube, ein ganz grosser Teil, den du schon angesprochen hast, ist das mit dem separat Aufwachsen. Also mein Bruder ist ja ausgezogen mit 12, wo ich 14 war. Ich war das schon im Gymi, also nicht mehr den ganzen Tag daheim, wie jetzt vielleicht in der Primarschule. Ich glaube, das tönt wirklich sehr, sehr krass für viele Leute. Und das ist es sicher auch. Es sollte eigentlich nicht normal sein. Aber für mich hat das damals eigentlich keinen grossen Einfluss gehabt, weil, also, für das meine Eltern haben halt 10 Minuten voneinander gewohnt oder immer noch. Das heisst, man hat sich natürlich trotzdem mehrmals in der Woche gesehen. Am Wochenende haben wir uns immer gesehen. Und unter der Woche, ja, ich bin in Zürich, ins Gymi, mein Bruder ist in Sek oder in die Lehre. Es hat sich sowieso nicht so fest überschnitten, oder? Aber es ist natürlich schon der Hintergedanke, ey, das Zimmer ist jetzt leer. Ist natürlich einerseits so krass, wie man sich wünscht, dass es anders wäre. Und vor allem, wie man sieht, wie es sich bei anderen Familien ist. Gleichzeitig aber habe ich gewusst, dass es jetzt meinem Bruder ein bisschen besser geht. Und das ist eigentlich das A und das O. Und ja, ich will es jedes Mal wieder so machen, wenn das bedeutet, dass man sich ein bisschen wohler fühlt.
Du sagst, dass es alles eigentlich so ein bisschen ernster geworden ist, als du 10 warst.
Genau.
Und hast du dann, also weißt, ich frage mich immer, ab welchem Alter kommt man wirklich so ein bisschen in die Realisation hinein? Ich meine, wenn ich 4, 5 war und meine Eltern hätten gesagt, hey, Papi kommt jetzt nicht mehr heim oder das Mami hat keine Zeit. Ich glaube, ich hätte das gar noch nicht so verstanden. Ich probiere mich mehr so ein bisschen zurückzuversetzen. Wo war so ein Moment, wo du wirklich gecheckt hast, hey, okay, da ändert sich jetzt etwas ins Gesicht, wo das Mami gesagt hat, hey, wir müssen jetzt zum Gericht oder der Papi kommt nicht mehr. Hat es dort so Momente gegeben zu einem gewissen Alter, wo du wirklich verstanden hast, hey, jetzt ändert sich etwas?
Genau. Also ich will auf jeden Fall sagen, da so am Anfang merkst du das als Kind nicht. Es ist schon klar, hört man so einen Satz, ja, der Papi kommt nicht mehr oder vielleicht kommt er irgendwann wieder, aber das ist jetzt nicht, das steht jetzt nicht so im Raum. Und dann gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Ich glaube, ein einschneidendes Ereignis war so ein bisschen, wo dann die Scheidung eigentlich mehr oder weniger vollzogen war. Es ist natürlich auch eine Weile gegangen, aber so ein bisschen in diesem Prozess drin, als ich als ältester Sohn, also es gibt ja noch mich und meinen Bruder, ich bin älter, hat es dann irgendwann angefangen, dass mein Dad, also mein Vater, irgendwann gesagt hat, ja, ich rede jetzt nicht mehr mit der Mami. Im Sinn von, man kommuniziert, wenn es irgendetwas Wichtiges gibt über Ferien oder Schule oder so, aber sonst keine Kommunikation, einfach zum den Streit vermeiden. Und dann ist es im Prinzip mit einhergegangen, dass ich dann der Kommunikator bin zwischen den beiden. Also im Fall, wenn es um irgendetwas Kleines geht, sage ich es dir und du sagst es am anderen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Realisation, wo das dann auch so ein bisschen angefangen hat, im Sinne von, ey, es ist wirklich fertig, im Sinne von, Scheidung ist durch, Kommunikation ist de facto minimiert und das ist jetzt alles so ein bisschen auf meiner Schulter. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen, ja, eigentlich so der Moment, wo man auch so realisiert, ey, ich habe jetzt sehr viel Verantwortung bekommen, sehr schnell. Und ein anderes, es ist mir jetzt gerade beim Reden in den Sinn gekommen, ist, ich bin mal von der Schule heim und das ist so, eben genau dann in der Scheidung gewesen und das ist, ich habe dann mit den Kollegen darüber geredet und ich finde es eigentlich lustig, wenn ich jetzt so zurückdenken will, wir haben das alle nicht verstanden. Also so schon einem 11-Jährigen, 12-Jährigen sagen, ja, meine Eltern sind jetzt vor Gericht wegen der Scheidung und das ist mega schlimm, die streiten sich die ganze Zeit oder so. Und ich habe irgendwie, das hat mich voll mögen und ich habe es dann also den Kollegen gesagt und die haben sich dann natürlich auch so erstmal darum gekümmert. Aber wenn ich so zurückschaue, finde ich es eigentlich lustig. In dem Moment habe ich realisiert, das ist wirklich eine Scheißsituation gerade, sorry für den Ausdruck. Aber eben, wenn ich zurückschaue, ich glaube, wir haben das alle gar nicht so richtig können auffassen.
Vielleicht auch da ein bisschen das Paradoxe von dem Ganzen, dass wie das dir dann auch geholfen hat, weil du noch nicht so alt bist oder weil du das noch nicht so verstanden hast, hast in dem Sinn noch nicht so negative Gedanken diesbezüglich gehabt. Das ist wie, ja, ich will es eigentlich mit dieser Metapher ansprechen, immer, Medaille hat immer zwei Seiten. Und ich finde das auch mega stark, bevor wir jetzt da noch einen Schritt tiefer gehen, was du vorher gesagt hast, hey, du hast einfach schon viel früher müssen lernen, Verantwortung übernehmen. Du hast müssen Kommunikation übernehmen. Du bist zwischen deinen Eltern gestanden. Ich meine, du bist 11, 12, 13 gewesen. Spielt gar keine Rolle, jetzt, wie alt du genau gewesen bist. Aber wenn ich mir denke, hey, wenn ich 9, 10 bin, ich habe Playmobil gespielt. Weißt du, ich bin rausgegangen, ich habe Nerf gespielt und ich habe mich überhaupt nicht um so Sachen müssen kümmern. Und dass das vielleicht auch Punkte sind, die dich jetzt schon weitergebracht haben. Es ist mega hart, das so zu sagen. Aber ich finde, aus jeder negativen Erfahrung muss man auch die guten Sachen ziehen können. Und das klingt jetzt mega hart, aber du weißt, wie ich das meine. Das sind genau Sachen, wo du schon viel früher damit konfrontiert worden bist. Und Situationen, vielleicht mit 17, 18, wo andere Leute zusammengebrochen wären oder keine Lösung gefunden hätten, hättest du eine gefunden, weil du das gekannt hast. Und auch allgemein vorher so, die, auch wenn ich dich jetzt so anschaue, wie du über das Ganze redest, es wirkt sehr reflektiert. Also weißt du, dass du auch sagst, hey, es ist in dem Sinn, ja, es ist nicht cool gewesen, aber es ist auch nicht so schlimm gewesen. Wiederum kommt auch darauf an, wie viele Emotionen kommen da noch mit rein. Aber andere Leute würden sagen, hey, ich habe die schlimmste Kindheit ever gehabt. Deswegen eben, das kann man sicher auch da als Zuhörer mitnehmen, dass wenn man in schwierige Situationen kommt, dass man immer an die andere Seite sein sollte, was ergibt sich oder was habe ich dadurch gelernt oder wie bin ich stärker geworden durch das Ganze.
Ja, genau. Also ich finde, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich finde, du hast eigentlich noch ein bisschen falsch gesagt, vielleicht, wenn ich das so sagen darf, eben mit dem, im Sinn von, du hast dich nicht müssen damit umschlagen und bist draussen gehen spielen. Deswegen würde ich zum Beispiel auch sagen, meine Kindheit ist eigentlich schön gewesen. Ich war ein ganz normaler Bub gewesen. Ich bin auch gut shooten jeden Tag, ich bin nur draussen gewesen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich weiß nicht, vielleicht kann man das so sagen, ein begabtes Kind gewesen bin. Also ich habe auf jeden Fall in der Privatschule immer sehr, sehr gute Noten gehabt und ich hatte von Anfang an so einen guten Sinn für Pflichtbewusstsein gehabt, also im Sinn von, ich habe meine Aufzüge wirklich in der Schule gemacht und bin heimgekommen und hatte keine Aufzüge mehr gehabt. Ich weiß nicht, wie, es gibt es ja nicht bei allen. Ich habe immer 5er bis 6er gehabt, also eben in dieser Range, so in der Primarschule. Meine Eltern sich jetzt nicht darum kümmern, ob ich lerne oder nicht. Ich bin einfach immer gut shooten, habe das auch ganz gut gemacht. Von dem habe ich eigentlich auch gute Kindheit gehabt. Ich bin auch mit den Kollegen raus. Ich sage, ja, es ist eben, zweiseitige Medaille. Man hat das natürlich daheim, aber dann ist man trotzdem irgendwo durch einfach das Kind, das rausgeht und das jetzt sich nicht auf den Fußballplatz überträgt, sondern dort auch einfach Kind ist.
Aber da, denke ich, kommt genau der Unterschied von Persönlichkeiten. Gewisse Leute würden so einen Zustand, wie du gehabt hast, als Ausrede verwenden oder einfach immer wieder als Rechtfertigung für die Schwächen sagen, hey, ja, weil das war, das und das, und du hockst dann und sagst, hey, ich habe trotzdem gute Kinder gehabt, es ist trotzdem, es ist ja etwas aus dir geworden, ich sehe, ich habe gute Sende, erfolgreicher Mann, weißt du, das ist immer auch noch Charaktersache. Aber wenn wir dem jetzt ein bisschen genauer auf den Grund gehen, und eigentlich auch so ein bisschen das Hauptthema von dieser Folge, wo wir damals zusammen geredet haben, ja, haben wir auch über Unsicherheiten geredet und allgemein, und dann hast du mich ein bisschen von deiner Beziehung zu deiner Mutter erzählt. So wie ich das normalerweise kenne, ist ja die grundlegende Bindung zu einer Mutter, einfach auch, weil sie die Person ist, die dich auf die Welt bringt, einfach nur schon mal stärker. Ich habe in meiner persönlichen Erfahrung viel mehr davon gehört, dass man Probleme hat mit dem Vater. Egal, ob jetzt Frau oder Mann. Und dass es eigentlich seltener ist, dass man mit der Mami Probleme hat. Auch bei uns, ja, ich habe zwei die besten Eltern, die man sich vorstellen kann. Aber ich bin eigentlich mit meiner Mami habe ich noch nie irgendein Problem gehabt. Und dann hast du so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass es eben bei dir nicht immer so einfach gewesen ist. Allgemein die Beziehung zu deiner Mutter und vielleicht da auch als Einstieg, wie würdest du das so ein bisschen beschreiben? Vielleicht auch die Zeit, du kannst es ein bisschen einordnen nach der Scheidung oder sagen wir so ein bisschen Anfangskante, so 13, 14, wie hat das dort so ein bisschen ausgesehen zwischen dir und deiner Mutter?
Ja, gute Frage. Also ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, jetzt ist es nochmal, ja, braucht man vielleicht nochmal eine Sekunde. Ich würde sagen, grundsätzlich haben wir ein ganz normales Mutter-Sohn-Verhältnis. Also ich glaube, das ist jetzt nicht komplett anders als bei ganz vielen im Sinne von, ich liebe meine Mami und meine Mami liebt mich und sie hat ganz, ganz viel für mich gemacht. Sie hat mich erzogen, wie bei den meisten, ganz viele Sachen beigebracht. Sei es jetzt irgendwie das Kochen, das Waschen, das Putzen oder einfach ja, die mütterliche Liebe, die Nächstenliebe, der Glaube, die Sprache, was es auch immer ist bei mir oder bei euch jetzt. Von dem haben wir eigentlich ein ganz normales Verhältnis. Aber es gibt halt auch ganz viele so Schattenmomente in dem Sinn, dass es meine Mama eine sehr temperative Frau ist. Süditalienerin, vielleicht hat es auch mit dem zu tun. Aber ja, ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr viele Diskussionen gehabt, immer die Heime, und die sind einfach sehr, sehr schnell eskaliert. Und vor allem in dieser Zeit, wo man so 14 ist, anfangs Gymi, anfangs Pubertät, wo man sich vielleicht auch nicht mehr alles so sagen lässt, wie man das vielleicht früher hat oder wie man es vielleicht jetzt machen würde, wo man sagt, ey, ich bin jetzt auch mal ruhig und lasse zu, sondern als 14-Jährige bist du vielleicht, ich lasse das jetzt nicht auf mich hocken. Und dann auch irgendwo die Realisation, ja, was gesagt wird, ist nicht fair und nicht richtig gegenüber mir, gegenüber meinem Bruder oder wem auch immer. Von dem her, eben, ich liebe meine Mami, sie wird das immer sein, aber gleichzeitig, ja, hat man natürlich sehr viel Streit gehabt. Wobei ich dann auch sagen muss, Streit ist immer so ein bisschen zweiseitig. Und ich würde sagen, das ist eigentlich mehr so ein einseitiges Ding. Aber ja, wir werden ja noch ein bisschen ins Detail gehen.
Ein Beispiel, das du gut aufgebracht hast und das mich ja auch überrascht hat und innerlich so ein bisschen ja, traurig gemacht hat. Wir haben hier bei uns an der Uni, für alle, die es nicht wissen, hier an der Universität St. Gallen, sogenannte Assessment-Jahr. Das hat man noch an vielen Unis, aber da ist es auch ein bisschen, ja, berüchtigt, man weiß nicht genau, wie viele Leute rausgehen und es geht einfach darum, dass sonst die Universität die Anzahl an Studenten nicht tragen kann. Kann sie mittlerweile eigentlich sowieso nicht mehr, aber das wäre auch mal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Und das ist immer so etwas, was ein bisschen Bauchschmerzen bringt. Und dann, eben, man ist nervös, man hat viele Prüfungen, man muss viel machen und wenn man das Assessment-Jahr besteht, dann ist man eigentlich so innerlich, okay, jetzt habe ich es geschafft, weil im Bachelor bleibt man dann eigentlich drin. Und das ist mit den ganzen Prüfungen und den Arbeiten, die wir haben, schon auch eine Leistung, ja, wo man jemandem dazu gratulieren kann. Wo wir dort geredet haben, hast du mit dem erzählt, hey, du hast das Assessment bestanden, du bist mega glücklich darüber gewesen, hast dir Mühe gegeben. Aber von einer Person, wo du dir eigentlich so eine Anerkennung wünschst, wie jeder von uns, ich glaube, es ist immer schön, wenn man sieht, dass die Eltern stolz auf einem sind. Das kann man nicht verneinen. Das ist einfach etwas, eine innerliche Ruhe, eine innerliche Wärme, die sich dadurch ergibt. Und so wie ich das verstanden habe, ja, nicht, dass sich deine Mutter nicht gefreut hat, aber sie hat dir nicht wirklich so Anerkennung geschenkt, wie du dir das vorgestellt hast. Könntest du uns darüber ein bisschen etwas erzählen, über diese spezifische Erfahrung?
Ich glaube, wir kennen es alle. Also eben, wir wollen ja von unseren Eltern, irgendwo, die uns so viel gegeben haben, etwas zurückgeben. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass sie uns dann, dass sie stolz auf uns sind, dass wir aus dem, was sie uns für Möglichkeiten geben, etwas machen. Und das war natürlich einfach ein so ein Moment gewesen, und das hat sich ein bisschen, ja, über die Jahre gezogen. Also das Muster, die kann man jetzt ein bisschen weiter zurück in der Zeit eigentlich gehen, um auch weitere Beispiele zu finden. Aber es geht eigentlich mehr so darum, dass man vielleicht sich selber, also klar, ich selber setze mir die höchsten Erwartungen, aber das hat wahrscheinlich auch dann mit dem zu tun. Es ist natürlich etwas, man schafft so lange darauf hin, auf so ein Assessment, dass man es besteht und macht sich selber einen Druck. Und dann ist es jetzt bei mir so gewesen, dass ich es, wir haben ja damals noch am Morgen oder in der Nacht Noten bekommen. Genau, bei uns war es noch in der Nacht gewesen. Und dann bin ich natürlich mega früh aufgestanden, habe die Noten angeschaut. Ich bin einer, der nicht wach geblieben ist, sondern ich habe es dann am Morgen angeschaut. Aber trotzdem sehr früh, und hat dann im Prinzip meine Mami geweckt und hat dann, ich habe das Assessment bestanden mit dem und dem Schnitt und bin eigentlich mega zufrieden gewesen im ersten Moment, und dann ist sie halb am Schlafen gewesen und hat gemeint, ja, ist gut, was hast du für Noten gehabt? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe so 4,75 Durchschnitt gehabt. Und sie gesagt, ist okay, aber 5 hast du nicht erreicht. Und das ist in dem Moment natürlich mega, mega schlimm gewesen. Einerseits, weil es meine Mami ist, und ich glaube, ich habe einfach seit Jahren so ein bisschen den Zwiespalt im Sinn von, ich vergebe ihr natürlich immer wieder. Das ist vielleicht so ein bisschen das Paradox, das macht man vielleicht bei Kollegen weniger, aber bei Mami kann man jetzt da nicht viel machen, das ist einfach so. Aber gleichzeitig hat man natürlich trotzdem so die Hoffnung, ey, vielleicht das mal ein bisschen andere Reaktion, wäre cool, vielleicht das mal so ein Lob. Und in dem Moment ist das halt nicht so gekommen. Und ich selber habe mir damals auch das Ziel gesetzt, ich will den 5er-Schnitt erreichen. Ich setze mir einfach das Niveau an mich selber, und das ist das, was ich erreichen will. Und ich bin natürlich genervter gewesen als alle anderen, dass ich es nicht erreicht habe. So, ich habe vielleicht nicht genug reingesteckt, wahrscheinlich ist das der Fall, aber schlussendlich kann ich es nicht ändern. Ich bin auf jeden Fall einfach mega zufrieden gewesen, dass ich es bestanden habe, mit so einem faden Beigeschmack, dass ich halt dann mein Ziel vom 5er nicht erreicht habe. Aber es ist noch etwas anderes, wenn man mit sich selber streng ist, als wenn das vielleicht jemand ist, wo man so liebt oder wo man so viel Anerkennung für hat. Und ja, das ist jetzt eins von vielen Beispielen. Das hat mich natürlich schon mögen, einfach im Sinn von, ey, ich habe jetzt so viel geschafft und jetzt kommt so etwas zurück für, ich sage mal, so ein grosses Achievement. Das ist natürlich, das nagt dann an einem selber. Also ich glaube, so gute Überleistung, man überleitet die Frage im Sinn von, bin ich überhaupt ja, so gut, wie ich das sein will? Oder was mache ich eigentlich? Mache ich alles falsch oder irgend so etwas?
Bei mir ist es eben so, ich bin auch sehr, sehr manchmal, also in dem Sinne nicht intrinsisch drüber, sondern extrinsisch durch andere Leute. Und das ist etwas, wo ich jetzt auch wieder stärker daran gearbeitet habe. Aber genau, wenn es ums Thema Noten geht, ganz ehrlich, ich hocke da und mittlerweile Noten sind mir eigentlich egal. Ich bin froh, dass ich alle meine Projekte bewältigen kann. Aber mittlerweile ist das wirklich nicht mehr so wichtig. Und früher ist das so für mich der Anhaltspunkt Nummer 1 gewesen. Hey, ich habe gute Noten, meine Eltern sind happy. Aber wenn man es eigentlich genauer anschaut, ist das natürlich ist in dem Sinn ein guter Ansatz. Es gibt schlechtere Ansätze, die man haben kann. Aber eigentlich ist es schon nicht das Richtige, weil du selber musst mit dir zufrieden sein. Und eben, wie du vorher schön gesagt hast, ja, du hast zwar dir das innerliche Ziel gesetzt, aber einer Person, die dir wichtig ist, deine Mami, die hast du eigentlich überzeugen. Und die Reaktion, die du bekommen hast, dass jetzt halt kein 5er war, das tut weh. Also ich nehme an, in dem Moment hat das einfach auch wehtun. Könntest du das so ehrlich sagen, dass du einfach sagst, hey, es hat einfach wehtun, dass du nicht die Anerkennung von deiner Mutter bekommen hast?
In dem Moment definitiv. Also ich glaube, es ist vor allem eine Reaktion, so ein bisschen enttäuschen im Sinne von, es hat wieder nicht geklappt für ein Lob. Und also klar muss ich dazu sagen, jetzt lobt sie mich auch für das, was ich mache. Und es ist ja ganz oft, dass ich gesagt habe, ich bin mega stolz, dass du das Assessment bestanden hast. Und das, ich weiß auch, dass es ist, aber...
Aber vielleicht ist es nicht das Gleiche.
Genau, es ist nicht das Gleiche, ja. Weil in dem ersten Moment, wo es dir am wichtigsten war, ist halt leider nicht die Reaktion gekommen. Es ist sicher auch schon mal die Reaktion gekommen, die ich wollte, aber es ist halt in dem Moment nicht die Reaktion gewesen, die man sich wünscht. Und in dem Moment ist man dann mega, mega enttäuscht und das bleibt dann auch länger. Also es ist weniger schlimm, wenn sie in dem Moment gesagt hat, ey, ich bin so stolz auf dich, und dann vielleicht in einem anderen Moment in der Stätigung so ist, ey, look, eigentlich, du hast nicht mal so gute Noten. Sagen wir das mal so. Das tut auch weh, aber es ist nicht so schlimm, wie wenn es im ersten Moment so ist, wo du noch am meisten dich darüber freust. Und ich glaube, das ist genau, was du jetzt auch mit dieser Rückfrage nochmal auswählen, das ist halt ganz oft bei mir auch schon so gewesen, in der Vergangenheit, dass so dort, wo meine Freude am höchsten war, so ein Kommentar kommt, wo dich dann viel tiefer zieht, als wenn du auf einem ausgeglichenen Emotionslevel bist und dann so etwas kommt.
Meiner Meinung nach sind auch genau in diesem Moment die Antworten einfach am ehrlichsten. Wenn irgendjemand auf dich zukommt, hey, wow, du hast es geschafft, oh mein Gott, ja, super gemacht, so, und gibt dir eine fette Umarmung. Das ist etwas ganz anderes, wie wenn du sagst, dass halt ja nachher nochmal so ist, einfach im Nachhinein, hey, by the way, ja, gratuliere dir. Das sind schon, das sind zwei ganz paar verschiedene Schuhe. Wenn man, du spielst ja schon das Leben lang Fußball, bist auch ein guter Kicker. Hat es Momente gegeben, auch im Fußball, weißt du, wie zum Beispiel für mich ist das so gewesen, hey, wenn meine Eltern kommen schauen, boah, dann bin ich nervös gewesen, ich wollte ein Goal schiessen, ich wollte sie stolz machen, scheißegal aufs Resultat. Hat es dort auch Erfahrungen gegeben, die so ein bisschen in die Richtung gehen, wo du gedacht hast, hey, heute sind wir, keine Ahnung, 10 Junioren Gockeligen aufgestiegen oder was auch immer, deine Mama ist nicht schauen, ob sie jetzt vielleicht keine Zeit gehabt wegen dem Arbeiten oder nicht, oder hat einfach nicht die Anerkennung gegeben, die du gerne hättest?
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörern auch Fußball spielen oder vielleicht so ein bisschen die Erfahrungen auch gemacht haben, aber ich glaube,
das ist im Fall sogar sportunabhängig. Scheißegal, in welchem Sport. Ja. Wenn die Eltern kommen, ja, spielt immer noch eine andere Rolle.
Ja, also ich glaube allgemein meine Fußballkarriere, wenn man das so nennen kann, hat viel los gehabt, viel höchst, aber ich würde sagen, ein bisschen mehr los, einfach weil ich glaube, dass bei den meisten nicht Profi-Fußballspieler so ist. Ja, also ich glaube, kleine Enttäuschungen hat es immer wieder gegeben, weil das ist jetzt vielleicht auch nicht für alle so verständlich, aber wenn man verschiedene Eltern hat, dann ist es immer so ein bisschen eine Frage, wer kommt das Wochenende an den Match. Und vor allem früher war es dann so ein bisschen gewesen, ey Papi, das Mami will an den Match kommen, kommt vielleicht das Wochenende nicht, auch damit es keine Diskussionen gibt. Und mein Papi ist eigentlich wirklich fast an jedem Match gekommen. Und wenn dann das Mami nicht gekommen ist, ist es dann so ein bisschen Enttäuschung, ah, das Mami ist wieder nicht gekommen. Und ja, ich habe dem Papi abgesagt und er wäre eigentlich mega gerne gekommen. Und dann ein Ereignis hat mich dann schon ein bisschen mitgezogen, ich sage auch über mehrere Jahre. Jetzt mittlerweile habe ich natürlich damit abgeschlossen, nicht Profi zu werden. Aber also, wer weiß, was noch passiert. Aber ich habe ein Jahr lang bei FCZ gespielt.
Vergiss nie, wenn du in der Schweizer Nazi spielst, bist du bei mir im Podcast gesehen. Ich will
dann
Tickets.
Dann wird das Ticket verlost im Podcast.
Okay, tipptopp, also. Danke dir.
Ja, vielleicht gönnen sie dann mal in Katar, aber wer weiß. Nein, also auf jeden Fall habe ich dort ein Jahr in der FCZ-Auswahl gespielt. Das war so ein bisschen simultan in einer recht anstrengenden Zeit, mit so der Chemievorbereitung und so. Und letztendlich war das Ergebnis, dass ich nach einem Jahr nicht übernommen worden bin bei FCZ, dafür ins Chemie gekommen bin. Wenn du jetzt mich fragen würdest, damals, vielleicht sogar heute, hätte ich mir gewünscht, dass es anders schon mal war. Aber ich glaube, alles passiert so, wie es ist. Von dem her ist das jetzt auch nicht tragisch. Aber es ist natürlich etwas, was mir sehr geschmerzt hat. Also ich kann mich noch gut erinnern an dem Nachmittag, als ich die Nachricht bekommen habe. Bin ich nicht in die Schule, weil ich brüllt den ganzen Nachmittag. Und nur ich habe das jetzt so ein bisschen als Einleitung gesagt, damit man auch so ein bisschen versteht, was es dann mit mir auch ein bisschen angestellt hat. Ich glaube, wir kennen es alle, wenn man mal einen Streit hat und jemand aus Emotionen etwas sagt, was völlig unabbracht ist. Und dann habe ich zum Beispiel von meiner Mutter auch schon mal so einen Satz gehört wie, ja, Fußball hat es auch noch zu nichts gebracht. Und das ist zum Beispiel so ein Satz, würde ich sagen, wo mich schon fast jetzt so beim Sagen fast schon ein bisschen mag, einfach weil es natürlich etwas ist, wo ich sage, ey, das tut richtig weh. Erstens, weil es das ist, was mir am meisten bedeutet hat, immer schon. Und dann jetzt vor allem so zurückschauend, wenn man das einem 11-jährigen Bub sagt, der eigentlich nichts außer Fußball im Kopf hat, das tut natürlich dann doppelt weh. Aber ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, das, was ich dann so ein bisschen durchgezogen habe, eben, also, wir sind vielleicht noch nicht so auf das Detail eingegangen, aber in diesen Streits oder Diskussionen sind halt oft auch Sachen gesagt worden, die dann einem nahegehen, im Sinne von, wenn man sich verletzlich zeigt und es dann später gegen einen verwendet wird. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, ganz allgemein, wieso vor allem auch Männer so ein bisschen das Problem haben, sich zu öffnen. Und das ist halt bei mir leider ein bisschen öfter vorgekommen. Und genau mit Fußball ist so ein Thema, was dann oft so in die Wunde schon nochmal reingedrückt wurde.
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit dem Satz, der einem bleibt. Es gibt Leute, die belächeln das manchmal so ein bisschen, dass man sagen kann, hey, Worte können wirklich wehtun, aber sie können wirklich wehtun. Vor allem mit dem genau der Satz, dass du dich genau noch erinnerst, hey, damals hat meine Mutter das zu mir gesagt, dass du es zu nichts bringst oder dass ja, hätte schon länger aufhören sollen. Und da sieht man mal wieder, wie tiefgreifend das eigentlich ist, was auch immer, ihr wisst, was ich meine, dass du das bis heute nicht vergisst. Und ich sage, verzeihen ja, vergessen nein. Und da kommen wir wieder an einen Punkt, wo ich auch manchmal random Gedanken ein bisschen reinbringen will. Ist es legitim? Und das ist jetzt ein sehr, sehr schwieriger Gedanke, wo ich mich aber auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Du hast auch vorher gesagt, hey, ja, bei Kollegen würdest du es vielleicht nicht verzeihen, aber du verzeihst, weil es deine Mami ist. Natürlich, Familie, Blut ist dicker als Wasser, es bleibt Familie. Aber trotzdem gibt es für mich gewisse Grenzen. Weißt du, was ich ansprechen will? Dass man sich, obwohl man zwar Familie hat, Geschwister, die Cousins, Onkel, Tanten, nur weil jemand Familie ist, darf man sich auch nicht alles gefallen lassen. Hast du dort vielleicht irgendeinen Gedanken, was vielleicht liege auch ich komplett falsch, aber ich finde, jetzt bei diesem Thema ist es in dem Sinn nicht mehr so relevant, weil du hast immer noch gut mit deinen Eltern. Ich kenne auch schon andere Geschichten, wo es wirklich so weit gegangen ist, dass man keinen Kontakt mehr hat und dass man eigentlich viel zu lange etwas mit sich hat machen lassen, weil man einfach gesagt hat, hey, das ist Familie, das ist mein Bruder. Es muss jetzt so sein, weil ich finde, auch dort sollte es eine Grenze geben zwischen was man machen darf und was man auch nicht machen darf.
Also ich finde, du hast eigentlich sehr gut schon beschrieben. Eigentlich deine Frage nimmt die Antwort schon ein bisschen vorweg, finde ich, weil ja, also, oder nein, man sollte nicht alles vergeben oder mit sich machen lassen. Ich glaube, dort haben ganz viele und sicher auch du schon deine Erfahrung mitgemacht. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, damit ich persönlich damit abschließen kann, muss ich vergeben. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich will eigentlich schlussendlich, so blöd das klingt, so mein Leben in meiner eigenen Hand haben. Und ich will jetzt meine Erfolge nicht nur anderen können verschreiben. Also klar, man braucht immer Unterstützung. Aber genauso gut wollte ich auch nicht alles, was nicht funktioniert, auf irgendetwas anderes schieben. Also ich finde, ich bin immer noch ein Mensch, der sein Leben selber im Griff hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Klar haben andere Leute einen grossen Einfluss, aber ich finde, schlussendlich wollte ich für alles selber verantwortlich sein. Das ist vielleicht auch so eine Ableitung aus dem, was ich jetzt alles schon erzählt habe. Und um deine Frage vielleicht noch ein bisschen detailliert oder direkt zu beantworten. Also, ich kann ihr vergeben und ich will es auch immer wieder machen, aber ich habe definitiv nicht vergessen. Also, es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht mehr zuhause teile. Also, ich würde sagen, vor allem viele so Sachen, die gut passieren, so kleine Sachen, wo vielleicht jetzt jemand sagt, oh mein Gott, ich habe vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich habe 10 Franken am Boden gefunden. Ich würde das niemals erzählen, weil wenn es mir wirklich wenn es wirklich etwas Gutes war, dann würde ich gar nicht das Risiko eingehen, dass so ein Satz kommt wie, das ist cool, aber es sind nochmal 20 Franken. So, das würde ich gar nicht eingehen, das Risiko. Das heisst, ich glaube, in dem Sinn lasse ich das nicht mit mir machen, weil ich ganz viele Sachen nicht mehr teile und einfach sehr für mich selber geniesse. Ja, ich weiss nicht, wie es bei dir ist, ob du das vielleicht viel anders machst. Ich weiss nicht, ob andere Leute direkt alles zu Hause erzählen. Also ich weiss, es gibt Leute, die das machen, aber ich weiss jetzt nicht, wie es bei dir ist.
Ich muss sagen, mittlerweile, ich teile sehr viel mit meinen Eltern, weil ich auch ein super Verhältnis habe. Und ich finde, dass zu einer gesunden Beziehung, du hast das ja am Anfang der Folge erwähnt, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich will, dass mir jemand vertraut, muss ich etwas preisgeben. Ich kann nicht erwarten, dass der Nico mir alles von sich erzählt und dann stellt er eine Frage, hey Leon, bist du bei dir? Ja, Bro, sorry, ich kann jetzt nicht sagen. Ja, du weißt, was ich meine. Es beruht einfach auf dieser Gegenseitigkeit. Und ich denke, zu einer gesunden Beziehung gehört auch der Austausch. Das ist für viele Leute nicht einfach, was ich auch verstehe. Aber weil es halt so Vorgeschichten gibt. Ich habe eine super Erziehung gehabt, ich habe ein super Verhältnis und dann macht es mir auch einfach, über gewisse Sachen zu reden. Da gibt es auch wieder kulturelle Unterschiede, dass man gewisse Sachen nicht erzählen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade an ein Beispiel denke, ja, Leute aus dem Balkan, wo beide Eltern drinnen geboren sind, hier in der Schweiz leben und gewisse Vorstellungen haben, wie der Partner von der Tochter vom Sohn aussieht. Und dann kann man nicht einfach jemanden mit heimnehmen, der halt ja jetzt aus einem anderen Land ist. Und wo dann einfach, das sind ganz andere Sachen, die ich zwar miterlebt habe, aber halt trotzdem nicht zu 100% nachfühlen kann, weil ich halt nicht in diesen Schuhen gesteckt habe. Und auch so ein Thema, was ich selber nicht gut kenne, ist diskutieren und streiten mit meiner Mutter. Auch da bin ich natürlich verschont geblieben. Aber ich habe es schon bei vielen Kollegen erlebt, wo wirklich auch direkt, eben, es braucht es auch manchmal. Also ich glaube auch, meine Mami hätte die Berechtigung gehabt, mich mal öfters zusammen zu schiessen. Ich war auch manchmal ein Lausbub in der Kantizeit oder früher. Aber ich habe das halt einfach nicht so erlebt und deswegen würde es mich bei dir interessieren, weil du das auch vorher angesprochen hast. Aber so ein bisschen die Streitkultur, die Diskussionen. Hat das dich vielleicht mehr oder verschlossener gemacht, weil du eben sagst, dann hat deine Mami wieder gewisse Argumente gegen dich aufgebracht. Du hast dich geöffnet und sie verwendet das dann eigentlich gegen dich in einer Diskussion. Hätte ich das vielleicht dann ja auch ein bisschen introvertierter ist übertrieben, aber ein bisschen verhaltener gemacht, ein bisschen ja, ruhiger?
Ich würde schon sagen, also ich glaube, das ist auch immer so ein Prozess. Also ich würde sagen, so mit so 14, 15, so die Pubertät dort definitiv mittlerweile nicht mehr, weil ich ja, ich sag mal, irgendwo durch einen gestandenen Mann bin und alles sehr reflektiert habe und mich das eben so Sachen jetzt gar nicht mehr gross beeinflussen. Aber ich glaube, vor allem am Anfang, wenn man so ein bisschen, und auf das kommen wir ja später auch noch, wenn man so ein bisschen ein unsicherer Mensch ist, was ich sicher definitiv auch gewesen bin, vor allem in diesem Alter, aus verschiedensten Gründen. Also ich glaube, das haben wir alle sicher auch schon mal gehabt, vor allem so in der Pubertätsphase, dass ich einfach ganz viele Sachen nicht gern geteilt habe. Ich glaube, bei mir war es vor allem so ein bisschen die Angst vor dem Konflikt. Ich glaube, das überträgt sich bis heute noch, dass ich verschlossener nicht bin, weil ich Sachen nicht sagen will, sondern ich hasse Konflikt. Also ich habe kein Problem, wenn ich meine Meinung sage. Also so das.
Du bist ein harmoniebedürftiger Mensch. Hast du gern, wenn
genau.
Harmonie herrscht?
Ich würde sagen, ich brauche Frieden über alles. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich auch jemand, der sich zum Beispiel von den Leuten abwendet oder einfach lieber selber etwas macht. Weil ich genau weiß, zu was Streit führen kann und ich es einfach um jeden Preis vermeiden will. Das kann gut und das kann auch schlecht sein. Also ich habe auch schon Gespräche gehabt, eben zum Beispiel mit meinem Vater, wo er so war, ja, du kannst nicht von jeder Diskussion weglaufen. Und das habe ich sicher auch schon gemacht früher. Mittlerweile mache ich das nicht. Ich finde, eine Diskussion ist wichtig, solange sie respektvoll ist. Wenn sie nicht respektvoll ist, finde ich, kann man da einfach offen und ehrlich weggehen. Aber ja, ich bin definitiv verschlossener geworden, was eben alles Positive angeht. Negative sowieso, aber ich glaube, das teile ich mit vielen Männern, dass man so ein bisschen das Negative selber verarbeitet. Bei mir persönlich ist es jetzt ich und mein Journal. Aber ja, so sicher verschlossener. Ja.
Da muss ich aber ehrlich sagen, das ist auch schon ein erster Schritt Richtung Besserung. Also weißt du, ein Grossteil von der Probleme ist wirklich, dass viele Männer gar nichts machen und nur mit sich, dass sie es im Kopf in ihrem Kopf ausmachen. Ich habe auch angefangen, Tagebuch zu schreiben, was ja so ein bisschen der Gedanke vom Tagebuch ist. Und da auch nochmal vielen Dank an meine Kollegin. Sie weiss jetzt, also wer da angesprochen ist, der mich dazu verleitet hat, selber Tagebuch zu schreiben. Sie hat mir gesagt, Leon, Tagebuch gibt dir einen Raum für deine Gefühle. Und das ist eigentlich viel, das hat viel mehr Kraft, als ich mir das einfach vorstellen konnte, weil ich immer gedacht, hey komm, das bringt doch eigentlich gar nicht mehr, da irgendwas aufzuschreiben. Und mittlerweile mache ich es echt gerne, auch nicht jeden Tag. Aber wie, dass man wirklich genau die Sachen, die man heute vielleicht nicht an einem Kollegen hat erzählen können, dass man die in Wort fasst und aufschreibt und dass die Gedanken irgendwo Platz bekommen. Also da seht ihr, nicht nur ich schreibe Tagebuch, auch andere Jungs da draussen schreiben Tagebuch. Und so ein Punkt, den ich jetzt hier rauslese, hat dir manchmal auch ein bisschen Bestätigung durch deine Eltern gefällt oder jetzt, wenn wir bei deiner Mutter bleiben. Weil ich denke, das hängt mit dem Thema Selbstwertgefühl, Confidence mega stark zusammen. Man kommt eigentlich heim und man ist sich gewöhnt, dass Mami oder Papi sagt, hey, du siehst gut aus, hast es gut gemacht in der Schule, du hast super gespielt beim Fußball. Und ich glaube, das ist mega wichtig in der Entwicklung, vor allem in dem Alter, wo man noch nicht so sicher ist, eben Pubertät. Man wird erwachsener auf einmal, die Gefühle spielen viel mehr Rolle, die Hormone spielen verrückt. Würdest du sagen, dass auch in dieser Zeit dir ein bisschen Bestätigung durch deine Mutter gefällt hat? Weil eben rein nur durch deine Erziehung oder durch die Tatsache von der Scheidung von deinen Eltern bist du einfach öfters bei deiner Mutter gewesen. Hat dir das vielleicht in diesen wichtigen Jahren auch ein bisschen gefehlt?
Eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da genau eine Antwort geben kann, aus dem Grund, dass es sehr viele Jahre zurückliegt. Und wenn ich eben jetzt an die jetzige Situation denke, es hat sich natürlich vieles geändert, aber ich bekomme mittlerweile sehr viel Bestätigung von meinen Eltern, Mutter und Vater. Das ist gut, das ist so, wie sie sagen. Damals, ich würde nicht sagen, dass es mir gefehlt hat, weil ich glaube, das ist vielleicht irgendwo durch auch so ein bisschen Teil von der Entwicklung, dass man es eben einfach nicht hat. Und klar hilft es, wenn man vielleicht die Bestätigung bekommt, aber ich glaube nicht, dass ich jemals gedacht habe, es fehlt mir, weil ich habe es ja schon ab und zu bekommen. Also es ist nicht so, dass ich das nie kann. Ich habe schon auch für eine gute Note ein Lob bekommen oder für ein gutes Spiel ein Lob bekommen. Oder wenn ich irgendwie richtig fresh ausgesehen am Wochenende. Meine Mami auch gesagt, ey, du siehst richtig gut aus. Ganz raus. Oder ja, zum Beispiel habe ich auch sicher schon Komplimente von anderen Eltern bekommen, die dann irgendwie sagen, ey, ich habe meine Mami sagt, ich habe den Nico spielen gesehen letzte Woche. Es ist ein grandioser Fußballer. Ich habe ihn im Gym gesehen. Es hat sich richtig gemacht. Und das sagt sie mir natürlich dann auch. Und ist natürlich mega stolz, oder? Also das gibt es natürlich auch. Es gibt ja nicht nur die Streitgespräche, sondern es gibt auch das ganz normale Leben. Und ich glaube, deswegen habe ich zum Beispiel gesagt, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, weil diese Momente gibt es auch. Von dem her würde ich sagen, Bestätigung hat mir nicht gefehlt, aber ich habe ab und zu halt mal etwas abbekommen, was halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verschlechtert hat, das Selbstwertgefühl. Aber die Bestätigung an sich hat mir nicht gefehlt. Ich glaube, das ist auch, ich habe es mal in einem Psychologiekurs gelernt, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, aber eine negative Emotion kann nur durch 5 positive ausgeglichen werden. Und ich glaube, das beschreibt meine Situation eigentlich ziemlich gut, dass ich viel Bestätigung bekommen habe, auch gute Komplimente, auch mal das Lob, aber halt das Gegenteil viel schwerer wiegt. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ja, das, was es noch schlussendlich so ein bisschen auszeichnet.
Meinst du vielleicht, dass du es damals einfach noch nicht so verstanden hast? Eben, du hast dich damals, also keine oder die wenigsten Jugendlichen setzen sich mit 13, 14 mit so Fragen auseinander. Aber weißt du, dass du erst, wo du später ein bisschen realisiert hast, hey, eigentlich haben das Kollegen von mir viel mehr bekommen. Was ja eigentlich auch, eben wieder, jetzt kommen wir zu dem Punkt, man versteht etwas nicht und man versteht nicht, wie schlimm es, also ja, dass es eigentlich negativ ist, dass es ja im Endeffekt dann wieder positiv ist. Meinst du, hat das keine Rolle gespielt, dass du es dort vielleicht auch noch nicht so verstanden hast?
Ja, ich glaube nicht, dass ich es nicht verstanden habe. Ich würde es wirklich so ausführlich bis jetzt alles irgendwie beantwortet haben. Ich würde es eigentlich relativ simpel halten und ich glaube, ich habe es dort einfach nicht verstanden. Ich glaube, das ist die ehrlichste und einfachste Antwort. Ich glaube nicht, dass ich dort das gebraucht habe, sondern ich glaube, es hat einfach in den grossen Prozess hineingespielt, von man ist in einer Entwicklungsphase und es gibt sicher Leute oder Kollegen, die sehr selbstbewusst gewesen sind oder wo ich vielleicht das Gefühl hatte, bei denen funktioniert einfach alles. Die sind einfach cool, die haben gute Noten, bei denen funktioniert es einfach. Aber jetzt zurückdenkend weiss ich natürlich, dass es nicht bei allen so ist. Also jeder hat seine eigenen Probleme. Aber ich habe jetzt nie gedacht, ich brauche mehr Lob von daheim, um auf das Level zu kommen. Das hat es bei mir nicht gegeben. Ich glaube, es ist einfach ein Prozess von, ich bin da, das ist meine Situation und ich wünsche, das ist vielleicht anders. Oder ich gebe dem ganze Zeit und es wird dann anders. Weil ich glaube, die Selbstreflexion ist dann schon auch ziemlich schnell gekommen bei mir.
Ein Punkt, den wir im Erstgespräch noch durchgeführt haben, ist zu dieser Entwicklung zum Selbstwertgefühl. Da braucht es immer viel. Bei der einen geht es schneller, bei der anderen dauert es länger. Bei der anderen ist es auch nie so richtig da, was auch traurig ist. Aber wenn man sich halt mit so Fragen nicht auseinandersetzt, kann es auch dazu führen. Und es ist ja nicht einfach, wenn man sich gerade in einem schwachen Moment sieht, dass man überhaupt anfängt, über so Sachen nachzudenken. Aber du hast mir dort erzählt, dass du, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Alter, wie alt du da warst, das kannst du sicher ein bisschen besser einordnen. Du hast mir erzählt, dass du manchmal so ein bisschen «fake it till you make it» gehabt hast, vor allem mit deinem Selbstwertgefühl. Könntest du das vielleicht für die Zuschauer da noch mal ein bisschen genauer erläutern? Weil ich denke, du bist sicher nicht der Einzige, der das gemacht hat. Und ich bin auch zu 100% überzeugt, dass es noch viele Leute heute machen. Ich selber habe das auch schon angewendet. Jetzt vielleicht nicht im letzten Jahr, aber mir jetzt sicher auch schon so Momente, wo ich einfach so da habe, als wäre, ja, als wäre ich irgendwie da völlig confident dabei, bin ich es überhaupt nicht gewesen.
Definitiv. Also das «fake it till you make it» ist so ein bisschen mein Mantra, würde ich sagen. Einfach, weil es mich sehr lange begleitet hat.
Für die Leute außen, was ist ein Mantra? Einfach, manchmal gibt es immer so ein bisschen Begriff, wo. Oder
ich würde sagen, es ist so ein Leitspruch, wo ich immer wieder in meinem Hinterkopf behalte, wo so mich auszeichnet und vielleicht so mir auch hilft, um so zu wissen, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, in dem Sinn, fake it till you make it ist so ein Mantra. Es muss nicht alles perfekt sein, es muss nicht funktionieren jetzt, aber wenn du so ein tust, als würde es funktionieren und einfach wieder schaffst in was auch immer für einen Bereich, es kann Sport sein, es kann Akademik sein, arbeiten, irgendwann wird es funktionieren. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wenn du ein Fußballprofi werden willst, dann fake it till you make it würde für mich bedeuten, du trainierst, du isst, du lebst wie ein Profi und irgendwann klappt es. Vielleicht klappt es nicht, aber irgendwann hast du dann deinen Erfolg, ob das jetzt ist, dass du Fußballprofi bist oder dass du einfach ein sauguter Athlet bist, wo sich andere Türen geöffnet hat. Es geht eigentlich einfach darum, dass du so ein bisschen eine Wunschvorstellung hast und das immer im Hinterkopf behaltest, so ein bisschen wie das Hintergrundbild auf dem Handy. Du schaust es immer an und das erinnert dich, dort wo ich an, dementsprechend muss ich mich auch verhalten und arbeiten.
Meinst du nicht auch, dass es manchmal ein bisschen gefährlich ist, nach so einer Devise zu leben, weil man sich, ich meine, das Beispiel ist jetzt eigentlich sehr gut gewesen, aber mit dem Fußballer, hey, du, Athletiktraining, gute Ernährung, ich verzichte vielleicht mal auf einen Ausgang, ich versetze mich wirklich in die Lage von einem Athlet, obwohl ich es noch nicht bin. Ich denke, das wäre dann mehr so ein bisschen System oder Struktur dahinter. Ich sehe es jetzt mehr so ein bisschen, hey, ich gebe mich gegen aussen, voll confident und ich denke, ich bin der Geilste, ich sehe gut aus. Aber innerlich ist es eigentlich gar nicht so. Hast du nicht dort auch mal gewisse Probleme gehabt, wo du eigentlich sagst, hey, wenn man dich anschaut, gross, gut aussehend, breit baut und innerlich ist es eigentlich gar nicht so. Weißt du, dass man dann sagt, okay, ja, fake it until you make it, aber innerlich geht eigentlich was ganz anderes ab. Und weißt du, innerlich zerfällt man dann manchmal auch ein bisschen, weil gegen aussen wirkt immer alles so cool. Jetzt reden wir aber genau wieder von ja, typischen Männern. Gegen aussen ist alles tiptop, ich fühle mich gut und so. Aber innerlich geht eigentlich gefühlt ein Krieg mit mir selber ab.
Ja, 100%. Ich glaube, vor allem am Anfang, ich kann da so ein bisschen Analogie bieten. Ich glaube, das hilft immer. Ich trinke keinen Alkohol. 99%. Also es,
Shit. Yeah,
nein, das der ist jetzt so.
Nein. Vorbildlich, also, ja.
Wirklich, das ist, ich habe das Statement extra so geframed, damit es jetzt so mega cool klingt.
Top.
Nein, also, eben, jeder wie er will, das ist jetzt nichts Spezielles. Aber das ist eben so ein bisschen, das spielt eben sehr in das hinein, so das Fake till you make it, weil ich muss sagen, ich bin einfach ein riesen Schisser gewesen früher. Ich habe mega Angst gehabt von dem, weil irgendwie alle immer gesagt haben, ja, trink Alkohol, nimm keine Drogen. Und ich habe auch Angst gehabt von dem, weil ich auch so ein bisschen, ja, ich habe immer die Regeln befolgt. Auf jeden Fall hat man dann natürlich so ein bisschen die Partyphase gehabt und ich habe dort dann auch mitgemacht, meine Erfahrungen gemacht und dann recht schnell für mich entschieden, das gefällt mir gar nicht und habe dann gesagt, ich trinke Alkohol mehr. Habe dann simultan auch so ein bisschen angefangen zu trainieren und so. Und auf was ich raus wollte, ist, ich bin dann trotzdem raus mit meinen Kollegen. Aber die haben alle getrunken, vor allem mit 16. Und dann ist immer so gesagt, ey, willst du auch ein Bier? Nimm doch auch einen Misch. Und ich habe mir gesagt, nein, ich trinke nicht. Und am Anfang war das natürlich völlig neu gewesen, weil das kennt man nicht als 16-Jährige. Die meisten machen Party oder ich habe es vielleicht einen Monat vorher noch nicht gemacht und habe dann auch nach meiner Erfahrung das entschieden. Ich bin auch nicht immer ganz selbstsicher gewesen mit dieser Entscheidung. Im Sinne von, ey, ich denke nicht, nein, danke. Und dann bekommst du einen krummen Blick und sagst, hey, nimm doch nur einen Drink. Wieso nicht? Bist du jetzt cool oder so? Bist du jetzt Sportler? Was auch immer. Und ich habe dann für mich entschieden, ich ziehe das jetzt durch. Ich denke nicht, das ist jetzt so meine Ideologie. Das ist jetzt, was ich mache. Das bin ich. Aber es ist nicht immer einfach gewesen. Also definitiv ist dort auch ein innerer Krieg im Sinne von, hey, ich fühle mich voll ausgeschlossen. Oder es hat dann auch damit geändert, dass ich zum Teil einfach nicht raus bin, weil ich nicht wollte mit dem konfrontiert werden. Und dann war es wirklich so ein bisschen so, hey, ich bin ganz anders als die, ich mache da Sport, ich trinke nicht und bin vielleicht irgendwo durch uncool. Ich würde sagen, zum Beispiel jetzt macht es mich vielleicht fast noch cooler. Ich bekomme ganz oft so einen Satz, ich finde das so cool, dass du nicht trinkst. Aber damals war es halt mega oft gewesen, wieso trinkst du nicht? Voll langweilig.
Kurz für Zuschauer. Hast du bis jetzt noch nie getrunken? Hat es mal Phasen gegeben? Oder weißt du, nur damit ich
Eben. Okay. Genau, ich habe meine Erfahrung so gemacht, also mit Ende 15, Anfang 16 war, hat man so, ich würde sagen, es sind so zwei Monate, wo man so ein bisschen die Partyphase gehabt. Und dann ist eben auch gerade Corona gekommen. Das heisst, dort hat es dann einen Unterbruch gegeben. Ich habe meine Erfahrungen auf jeden Fall schon gemacht. Und ich habe dann einfach entschieden, ey, das bin nicht ich. Das gefällt mir nicht, das macht mir keinen Spass. Plus, es ist ungesund. Plus, es ist nicht fein. Ja.
Also seit 16 trinkst du eigentlich nicht mehr?
Genau, also ich habe bis 16 nicht getrunken und habe dann so zwei Monate Phase gehabt. Und seitdem habe ich auch schon mal eben wieder Alkohol getrunken, mal einen Drink oder so.
Aber grundsätzlich eigentlich?
Nein, grundsätzlich nicht.
Okay.
Aber ich habe es nicht gern, weil ich mich auch den Geschmack nicht daran gewöhnt habe. Es hat keinen Benefit. Es spielt vieles mit rein. Mittlerweile würde ich sagen, ich habe auch nicht mehr angefangen, weil ich es mal angewöhnt habe, nicht weil ich einen guten Grund dazu habe. Und eben, ich verurteile auch keiner, der es macht. Das ist völlig okay, das sollte den Spass haben. Aber es ist einfach ein gutes Beispiel, um zu zeigen, das war so ein bisschen mein Mantra gewesen, und ich habe das durchziehen. Ich sage, das kann nicht jeder. Es ist vielleicht auch nicht immer ganz gesund. Aber ich habe dort einfach schon auch innere so Kriege gehabt, wo ich so war, wieso mache ich das eigentlich? Ich bin nicht besser, ich fühle mich nicht besser, ich fühle mich vielleicht schlechter, weil ich nicht mehr viel rausgehe oder weil ich so ein bisschen als Weirdo angesehen werde. Eben. Aber letztendlich mittlerweile gibt es das nicht mehr. Also es hat sich dann doch irgendwo durch bewährt, vielleicht.
Was für mich so speziell ist an dem, was du jetzt erzählst, vor allem in dem Alter 16, 17, 18, wo man wirklich das erste Mal in Kontakt kommt. Ich weiß nicht, auf dem Land und in der Stadt sind es eh nochmal zwei verschiedene Sachen. Aber ich denke, dass so das Alter, man kommt zum ersten Mal in Berührung. Und vor allem dann ist es so schwierig, dem Gruppendruck standzuhalten. Weil ich bin auch immer einer gewesen, hey, ja, ich trinke nicht, ich rauche nicht, das und das. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Aber vor allem bei mir ist es am speziellsten ist es im Militär gewesen, von meiner Batterie, meiner Kompanie, 120 Leute. Ich habe keinen Schluck Koffein genommen, ich habe nicht genusst, ich habe nicht geraucht, ich habe auch nicht getrunken am Mittwochabend. Und da bin ich halt wie schon ein bisschen älter gewesen, habe mich so ein bisschen mehr geformt als Mensch. Aber ich denke, vor allem in diesen Jahren, 16, 17, zum Glück bei mir ist es erst ein bisschen später gekommen. Ich habe mit 15 noch keinen Bezug zu Alkohol gehabt. Dort finde ich es eigentlich viel beeindruckender, dass man sagen kann, hey, ich mache das jetzt nicht. Wie wenn ich heute denke, jetzt in unserem Alter, ganz ehrlich, wenn irgendjemand jetzt, sagen wir, wären in einer Kollegengruppe und du sagst, hey, der Nico trinkt nichts, ja, dann trinkt der Nico halt nichts. Also weißt du, wer interessiert es? Und früher ist es vielleicht noch einer so gewesen, hey, oh mein Gott, wieso trinkst du jetzt nicht? Und so weißt du, dass man ausgeschlossen wird. Und dann bin ich das eigentlich richtig, richtig stark, dass du in dieser Zeit, wo der Gruppendruck meiner Meinung nach viel höher war, dass du es geschafft hast. Und wie du sagst, heute mittlerweile ist es zu deinem Vorteil, weil du bist eigentlich etwas Spezielles, weil es ja sehr selten ist. Ich meine, ich nehme mich da selber auch nicht aus. Ich trinke wenig Alkohol, aber wenn ich den mal trinke, dann trinke ich viel, vor allem in so ein bisschen lockerer Phase, wenn ich jetzt auch nicht gerade irgendwie einen Triathlon oder so habe. Und ich würde auch gerne wieder mehr abschalten, aber es ist immer einfacher gesagt als gemacht. Und deswegen dort, ich glaube, es gibt auch schlechtere Mantras, die man haben könnte. Weißt du, wie ich meine? Weil vor allem, wenn es ums Thema geht, eben rauchen, trinken und so, ja, man verpasst zwar etwas, aber am Körper tut es auch nicht wirklich gut.
Ja, ich habe es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Ich würde dem so ein bisschen hinzufügen, ja, eben, man kann nicht alles erklären. Ich weiß auch nicht, wieso ich das jetzt so durchgezogen habe, aber ich glaube, es hat dann einfach so ein bisschen in das Gesamtbild gespielt. Es war eine Phase gewesen, eben mit Corona, man war viel daheim. Ich hatte jetzt keinen Grund gehabt, um da mit meinen 5 Jungs draussen zu trinken, wenn man mal draussen war. Gleichzeitig bin ich, vielleicht kommen wir noch auf das Thema, ich bin sehr dünn gewesen und ich habe dann angefangen mit Sport und ich hatte so ein bisschen das Idealbild gehabt von den ganzen Athleten, die ich mal hin wollte. Das ist natürlich nicht so schnell und einfach zu erreichen, wie das vielleicht, wie man sich das vielleicht erhofft, aber dann ist es okay, ey, ich bin gar nicht zufrieden in dem, vielleicht mit meiner sportlichen Leistung, vielleicht wie ich ausgesehen und dann hilft Alkohol sicher nicht. Ja, und ich glaube, ich habe das einfach so als Kind auf schon so ein bisschen gehabt. Ich kann es auch nicht wirklich beschreiben oder einen Grund geben. Ich bin einfach sehr ein pflichtbewusster Mensch. Also ich kann mich gut erinnern, also nicht erinnern, es ist schon 100 Mal gesagt worden, aber in dem Sinne erinnern, dass ich am ersten Kindstag den Weg schon gewusst habe und eigentlich gesagt habe, ich laufe allein, will mich nicht begleiten. In der Schule bin ich so das Kind gewesen, wo während dem Unterricht einen Brief bekommt und zum anderen Schulhaus bringen ist, zum Lehrer. Oder dann, ja, auch im Gymi, ich habe gewusst, was zu machen ist. Ich war dann zwar nicht ganz so ein guter Schüler gewesen, aber ich habe auf jeden Fall gelernt. Meine Eltern haben mir nicht sagen, du musst jetzt lernen. Ich habe trainiert, wenn ich einfach Lust hatte zum Fußball, ich habe gewusst, was es braucht, um besser zu werden. Und ich bin einfach allgemein immer ein sehr pflichtbewusster Mensch gewesen, der sich an die Regeln hält. Und ich wollte jetzt da an dieser Stelle sagen, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass ich es vielleicht weniger gemacht hätte. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr ein Losbub, wie du das gesagt hast. Ich glaube, das schadet nicht. Ich glaube, es tut auch gut, wenn man mal nicht so ist. Aber das ist einfach so ein bisschen, wer ich bin. Und dann hat das mit dem Mantra einfach so ein bisschen, ist es so ein bisschen ein Selbstläufer gewesen, in dem Sinn, dass ich einfach gesagt habe, ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt und ich trainiere jetzt jeden Tag und ich ernähre mich dementsprechend. Alkohol ist sowieso kein Thema. Das andere Zeug ist sowieso fürs Erste nicht eine Möglichkeit gewesen, weil eben wenn Corona hatte, hast du nicht können, raus in den Club oder was auch immer. Aber mit 16, eben 16 Ausgang, sowieso tragisch, aber aber genau. Und ja, eben deswegen, es hat sich so ein bisschen durchgezogen bei mir, ich kann es auch nicht erklären. Ich glaube aber trotzdem, und das ist wahrscheinlich auch, was vielen Leuten so ein bisschen hilft, so selbstbewusst ich vielleicht jetzt bin, klar, es gibt immer seine Phasen, seine Ups und Downs, aber ich kann schon sehr, sehr oft innerlich damit zu kämpfen gehabt und bin dann so gesehen, okay, jetzt so metaphorisch, ich wische mir jetzt einen aus dem Gesicht und ich mache jetzt auch weiter. So, das ist ganz normal.
Bevor wir aufs Thema ja, vom Körperbild kommen, was bei vielen Typen heutzutage auch ja, sehr, sehr präsent ist, ich finde es immer wieder schön, wenn man aus so einem Podcast, und das ist auch ein bisschen die Mission und die intrinsische Motivation, dass man aus den Erfahrungen der Leute ein bisschen Botschaften aussendet. Und an alle, ihr oder auch du, die jetzt zuhören, ihr hört den Nico und ihr seht, dass auch jemand, der mit 16, 17, wo unter einem Druck gestanden ist von seinen Kollegen, dass er zwar nicht getrunken hat, nicht geraucht hat, keine Drogen genommen hat, und er ist heute 22 und hockt immer noch völlig glücklich da und hat seine Kollegen. Weil es ist auch so, und das ist auch völlig klar, dass man mit gewissen Entscheidungen viele Kollegen verlieren kann. Und vor allem, wenn es darum geht, wenn man sich weiterentwickeln will. Weil es heisst nicht umsonst, dass, wenn ich deine Kollegen anschaue, kann ich viel über dich sagen. Das hat auch wirklich etwas, das, da gibt es eine Connection, weil es wirklich viel über einen aussagt. Dass man manchmal auch aus der Komfortzone rauskommen muss und einen Schritt wagen muss, wo vielleicht der ein oder andere Kollege dann halt nicht mehr anrufen wird, wo man dann denkt, ah fuck, das ist jetzt einer von meinen besten Kollegen und das sind coole Erfahrungen. Aber wenn es der Kollege ist, der jedes Wochenende Drogen nimmt oder sagt, hey, gehen wir jetzt das Näsli oder so, dann ist es manchmal halt die richtige Entscheidung, dass man sagt, ich ziehe das jetzt durch. Und für das ist der Nico wirklich ein sehr schönes Beispiel, weil es ist jetzt eigentlich seit 16. So, es ist jetzt nicht, dass du das vor 3 Monaten gemacht hast. Und eben, du hockst immer noch da, bist völlig, erscheinst mir glücklich, sofern es auch nur halt oberflächlich ist. Aber denkt wirklich auch und glaubt euch, dass ihr solche Entscheidungen treffen könnt und auch dürft. Das liegt in euch selber drin. Wenn wir jetzt auf das Thema vom Körperbild zurückgehen, das hängt extrem stark mit der Confidence zusammen. Ist bei mir nichts anderes, wenn ich, ich arbeite heute noch an dem, aber vor allem früher, so mit 18, 19, wenn ich mal ein bisschen mehr Fett drauf kann oder ein bisschen schwerer war, eben für Leute von außen völlig unverständlich, weil sie denken, hey Leon, ist doch eigentlich alles okay, aber für sich selber irgendwie, man sieht sich im Spiegel, und Selbstwertgefühl geht den Bach ab. Wie war das bei dir so? Aber bei dir war es, du warst eher dünner. Ich hatte eine Phase, in der ich eher ein bisschen schwerer, ein bisschen dicker war. Es ist beides eine Unzufriedenheit, natürlich ganz anders. Aber was hat das in dir ausgelöst damals, das Körperbild, das du von dir gehabt hast?
Zuerst wollte ich noch etwas anderes sagen, weil du es vorher erwähnt hast mit das Lob an mich, danke an das. Aber da muss ich auch sagen, ey, ich habe wirklich sehr gute Kollegen. Also es ist immer noch genau der gleiche Kreis, als ich 16 war. Wir sind halt alle älter geworden, aber es ist halt ein richtiger Kreis und ich glaube, das hat eben mir auch enorm geholfen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die vielleicht nicht das richtige Umfeld haben und deswegen bin ich froh, dass ich die kann. Ich hoffe, es ist bei dir wahrscheinlich auch ähnlich, dass du deinen Kollegen hast und ich hoffe, das ist natürlich bei allen anderen auch so. Zum anderen, das mit dem Körper, ich glaube, da sprichst du jedem Mann zumindest, aber sicher auch Frau aus der Seele. Vor allem, wenn man jetzt so ein bisschen auf Social Media aktiv ist und sich vielleicht auch so ein bisschen Idealvorstellung hat, von wie man aussehen will. Es ist natürlich gar nicht einfach und das war bei mir natürlich auch so gewesen. Ich bin recht schnell, recht hoch gewachsen. Mittlerweile bin ich recht gross und habe vielleicht ein bisschen Masse zugelegt. Aber damals ist vor allem erst mal die Grösse ohne die Masse. Und dann, es juckt kein Mensch auf dieser Welt, wie du aussehst. Also wirklich, es ist nur in deinem eigenen Kopf. Aber am Ende ist es halt auch das Wichtigste. Und ich glaube, das ist halt das, was es dann auch irgendwo durch so schwer für uns alle macht, dass man sich selber einfach am meisten Gedanken macht. Also ich glaube, es ist, sagen die alle, was die anderen denken, ist gar nicht wichtig. Schau nur auf dich. Es ist einfacher gesagt, als gemacht. Also egal wie selbstbewusst du bist, du hast das immer auch, dass du schaust, was andere über dich denken. Ja, ich bin auch immer noch in einem Prozess, um dort hinzukommen, wo ich hin will. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich eben in dieser Phase auch viel Pubertät bis somit, ich sage so 20, 21, habe ich halt Gedanken darüber gemacht. Und klar habe ich daran gearbeitet, eben mit Training, so wie du es auch gemacht hast, meinem Verständnis nach. Aber Erfolg oder Resultate kommen halt nicht so schnell und dann muss man halt damit kämpfen. Und ich glaube, dort ist, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Fake it till you make it, das ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Ungesundes gewesen. Weil dort habe ich dann auch gesehen, ey, ist gut, kommt. Und das ist auch alles gut, weil eben die anderen interessiert es nicht so fest wie dich. Aber ich glaube, es ist dann trotzdem jedes Mal, wenn man sagt, ey nein, ich sehe top aus und dann schaust du halt im Spiegel und es ist nicht top, dann irgendwann verlierst du den Glauben dran. Und das ist mega schwer, dann das Mantra vielleicht aufrechtzuerhalten. Ich glaube, ich habe dort genauso gekämpft wie du und jeder andere das auch.
Hat es für dich konkrete Schritte gegeben, wo du für dich irgendwie hast können wahrnehmen oder gemacht hast, dass es für dich einfacher ist, für dich zu trainieren? Weil das ist bei mir, und das gebe ich auch offen und ehrlich zu, ich glaube von 18 bis 20 Jahren habe ich hauptsächlich trainiert, damit ich besser aussehe für Frauen. 100%. Also ja, du schmunzelst jetzt, aber es ist wirklich so, es ist mein Anreiz früher war einfach gewesen, besser auszusehen. Ich hatte bis dort noch nie eine Freundin gehabt, noch keine Erfahrung irgendwie gehabt. Und ich habe mir so einen innerlichen Druck aufgebaut. Und eigentlich ist ja genau das Falsche, eben, dass man jetzt irgendwie durch irgendwelche Anreize sagt, hey, ich mache das und das. Ich meine eben, wiederum im Endeffekt ist es nicht schlimm, weil ich bin gesund geworden, ich habe einen guten Körper nachkommen können. Ja, ich habe mich einfach verbessert, sagen wir es so. Aber die intrinsische Motivation war eigentlich nur, gewesen, damit ich gegenüber außen besser aussehe. Ich weiß nicht, kennst du so etwas? Weil ich kenne viele Leute, die das gar nicht haben. Und ich bin sicher nicht der Einzige, 100% nicht. Aber ja, es ist ja nicht immer einfach, so Sachen zuzugeben. Es ist auch nicht cool, das zu erzählen. Aber es ist de facto einfach so. Und ich habe dann erst später angefangen lernen, wie ich es geschafft habe, eigentlich für mich selber zu trainieren und nicht mehr gegen aussen. Weil eben, wie du sagst, in unserer eigenen Welt ist das so viel grösser, als wie es die Leute gegen aussen wahrnehmen. So viele Leute draussen geben wirklich überhaupt keinen Fick drauf.
100%. Also ich glaube, ich bin nicht vielleicht so stoisch, ich jetzt auch wirke, ich habe genau das Gleiche. Also bei mir am Anfang, muss ich sagen, mit dem Trainieren ist vor allem sehr fußballspezifisch gewesen. Also ich habe einfach mega athletisch trainiert, um besser Fußball spielen. Das nimmt dann natürlich den Fortschritt von der Ästhetik weg. Es kommt auch, aber natürlich viel langsamer. Aber ich habe dann mit der Zeit auch so das Gefühl gehabt, ey, Athletik ist schön und gut, aber ich wollte jetzt ein bisschen schöner aussehen in dem Sinn. Und habe dann so ein bisschen Hybrid für mich entwickelt, trotzdem sehr athletisch, aber dann auch mal da und dort vielleicht so eher eine Bodybuilding-Übung oder so ein bisschen die Ernährung drauf, aufs Bulking ausgestellt. Also für alle, die nicht wissen, also ist einfach Kalorien hochfahren, um ein bisschen Masse zu nehmen. Und jetzt mittlerweile für mich eigentlich zufrieden, kann besser werden und das wird sicher auch, weil ich ja weiter trainiere. Aber ja, und dann hast du natürlich auch, habe ich sicher auch die Phase gehabt, wo ich so gesagt habe, ja, ich wollte jetzt vielleicht besser oder attraktiver aussehen für die Mädels, 100%. Und ich habe aber auch trotzdem, ich glaube, meine Erfahrung damit gemacht, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Ich glaube, du wirst mir dem voll zustimmen, dass es hilft sicher, aber also je nachdem, was dann dein Ziel ist, ich glaube, deine guten Erfahrungen machst du dann über die emotionale Bindung und nicht, ob du jetzt ein Sixpack hast oder nicht. Aber das weißt du ja am Anfang nicht. Und vor allem als pubertierender Bub oder Mann ist das natürlich nicht in deinem Kopf. Also so weit überleist du dann eigentlich nicht.
Da auch wieder. Es ist viel mehr der Vergleich untereinander bei den Jungs. Das ist ja genauso die Memes, die auf Insta sieht. Hey, irgendwie, du bekommst jetzt ein Sixpack, bekommst breite Schultern. Expectation, dass du irgendwie vor allen Frauen angeklemmt wirst. Oh mein Gott, wie gut siehst du jetzt aus? Und dabei kommt einfach nur von deinem Bro irgendwie, boah, du siehst richtig parat aus. Es ist wie so ein bisschen eine falsche Wahrnehmung, die wir haben. Und es gibt ja draußen sicher auch Frauen, die gewisse Sachen attraktiv finden. Ich meine, das kann ich für mich auch nicht abstreiten. Ich finde es auch schön, wenn eine Frau einen sportlichen Körper hat. Aber mittlerweile finde ich es einfach viel wichtiger, dass jemand Sport macht. Die Einstellung, die Disziplin dahinter. Und ich glaube, das ist auch das, wenn man wirklich jemanden trifft, der einem etwas bedeutet, dann wird die Person das auch wertschätzen. So, und nicht einfach nur, weil jetzt jemand ein bisschen besser aussieht. Aber ich denke auch dort, wie du sagst, du hast die Erfahrung gemacht, dass den Switch hast du irgendwann gehabt. Bei mir hat das einfach vielleicht viel zu lange gedauert, weil ich mich mit dem nicht auseinandersetzen wollte oder es auch nicht zugeben konnte. Natürlich, wenn dich jemand fragt, du gehst nicht gerne so etwas zu. Und auch wieder da, das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, in der vorletzten Folge, Entschuldigung, mit dieser Selbstreflexion. Das ist so, so wichtig, dass man manchmal sich wirklich Zeit nimmt, über eigene Gedanken, ja, darüber nachzudenken, weil hätte ich das für mich nicht erkannt, dass ich früher eigentlich nur fürs Aussehen trainiert habe, würde ich es vielleicht heute noch so machen. Oder was ist so ein dein Gedanke, wie hat dir die Selbstreflexion geholfen, dich weiterzuentwickeln?
Also, ich muss sagen, ich finde es zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn man aus Aussehen trainiert, muss ich sagen. Also, klar, man würde jetzt vielleicht meinen, es ist vielleicht nicht die beste Motivation dahinter, nicht die schönste. Aber ich finde es eigentlich an sich nicht so schlimm, weil ja, ich glaube, wir alle haben halt den Drang nach dem. Und vielleicht ist es auch so ein Fortpflanzungsgedankenzeugs, wenn ich das jetzt richtig sage, dass es halt dort antreibt. Aber ich glaube, zu der Selbstreflexion, eben, ich glaube, es kommt vor allem einfach mega, es ist mega wichtig, dass man einfach so ein bisschen im Reinen mit sich selber ist. Und ich glaube, das ist bei mir mittlerweile sicher sehr gut, weil ich natürlich auch schon seit Jahren eben ein Journal führe und mit dem entsprechend Gedanken mache. Aber ich glaube, wenn ich so meine Gedanken aufschreibe zum Beispiel und darüber reflektiere und ich so ein bisschen reine komme mit meinen Gedanken, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Problemen und ich mich dort wohlfühle, dann interessiert mich mein Körper zum Beispiel viel weniger. Und ich glaube, es ist mehr, wenn man schon ein Defizit hat, dann versucht man es halt irgendwie mit dem Körper so wettmachen. Weil man dann mehr Anerkennung von außen bekommt zum Beispiel. Also ich glaube, wenn du jetzt, ich mache jetzt ein böses Beispiel, aber wenn du jetzt scheiße aussiehst in dem Sinn und mental gerade eine scheiß Phase hast, dann bekommst du ja weder intrinsisch noch extrinsisch Anerkennung. Das ist ja Horror. Und wenn du dir dann nicht die Gedanken machst, und ich glaube, es ist halt ganz, recht schwer, einfach anfangen und deswegen alle, die zuhören, fangt einfach mal an, aufschreiben oder laut vor euch anreden. Das kann alles helfen. Wenn du nicht damit anfängst und dann die intrinsische Validität nicht bekommst, dann holst du es dir halt von außen und dann trainierst du von mir aus und postest vielleicht eine Story und dann bekommst du Likes und dann bist du okay. Die anderen finden mich wenigstens cool. Solange ich selber habe noch ein Problem mit mir, aber die anderen finden mich gut. Von dem her, das hilft mir schon mal. Und das ist sicher richtig. Es ist sicher auch dazu noch wichtig, um sich zu entwickeln. Es ist einfach langfristig nicht ein nachhaltiger Weg. Und deswegen glaube ich, dass ich halt einfach das Glück kann, mit dieser Reflexion so ein bisschen das langfristige, die langfristige Nachhaltigkeit zu erreichen.
In dem Fall ist das eigentlich wie so ein kleiner Schlachtplan gewesen, wenn man jetzt wirklich gerade voll im Loch ist, dass man vielleicht sagt, hey, okay, ich trainiere und hole mir vielleicht eben kurzfristig mal die Bestätigung von jemand anderem, aber schaut einfach, dass das sich dann irgendwann überträgt, dass ich dann selber mit mir zufrieden bin. Eben, wie du sagst, genau wichtig war, dass du am Schluss gesagt hast, nachhaltig ist es nicht, wie man dann eben vielleicht nur gewisse Sachen auf dem aufbaut. Wenn man dann wieder sagt, hey, ich poste nur, damit ich von außen das bekomme, und das kann dann eben auch gefährlich sein. Aber vielleicht muss man manchmal, vielleicht den Schritt ein bisschen wagen, damit es dann halt am Schluss auch besser kommt. Ist immer noch besser, etwas zu machen, als gar nichts zu machen. Und das, was ich bei dir noch beeindruckend finde, ist eben, du hast schon früher noch sagen, hey, ich trainiere jetzt wirklich fußballspezifisch, dass mich das weiterbringt. Ich habe, glaube ich, jetzt vor etwa einem Jahr den Switch geschafft, dass ich wirklich gesagt habe, Leon, du trainierst das, was dir Spass macht. Dito, fertig. Scheißegal. Wirklich, das ist... Gut, eben Fußball spielst du das Leben lang mit den Kollegen. Volleyball seit eineinhalb Jahren. Ich liebe den Sport wirklich. Und halt Calisthenics und Triathlon. Mit Triathlon bekommst du keinen guten Körper, wenn wir ehrlich sind. Du hast eine super Ausdauer und es ist eine sportliche Leistung. Jetzt, wir bleiben nur bei dem typischen Körperbild. Und auch mit Calisthenics, du kannst einen sehr schönen Körper aufbauen, aber es dauert länger. Es ist nicht so, du hast nicht so isolierte Muskelgruppen, die du auf einmal ansprichst. Aber es macht mir einfach viel mehr Spass. Und der Schritt, dass ich das jetzt wirklich geschafft habe, das hat auch seine Zeit gebraucht, aber mittlerweile bin ich dort viel besser mit mir im Reinen, weil ich einfach weiss, hey, das erfüllt mich und das mache ich und ich gehe jetzt nicht ins Gym, um einfach halt viel besser auszusehen. Und auch wieder da Appell, hey, wenn ihr ins Gym gehen wollt, geht ins Gym. Also weißt, es gibt so viele Leute, die auch Bodybuilder werden wollen, da gibt es auch wieder Schattenseiten, aber dann macht das, aber macht es, weil es euch Spass macht, weil ihr damit klarkommt, weil ich glaube, die innere Ruhe, so ein Selbstbewusstsein, dass man wirklich mit sich selber im Reinen ist. Jetzt, wenn wir aufs Thema Frauen gehen wollen, es gibt, glaube ich, fast nichts Attraktives. Und ich habe das Gefühl, das spürt man auch. Ob eine Person, wenn sie auf dich zukommt, wirklich mit sich selber im Reinen ist. Ich finde, das ist so ein wichtiger Schritt, den ich machen musste. Und auch eben, wir hocken da und haben den Abschluss in der Tasche und alles. Aber bei uns ist auch nicht immer alles richtig gelaufen. Das sollte der Podcast auch nicht in Anschein wecken, sondern jeder hat seine eigene Geschichte, die ihn dazu macht, zu der Person, wo er heute ist.
Ja, hast sehr schön gesagt. Ich finde, abschließend für mich könnte ich das einfach so ein bisschen zusammenfassen. Das Lachen sieht besser aus als Muskeln. Also wenn es dir gut geht, dann sieht man das auch. Und ja, am Ende vom Tag macht das, was euch Spass macht. Und ja, auch das wird nicht immer Spass machen. Aber ich glaube, dort ziehen einfach durch. Macht das, was euch Spass macht, was euch erfüllt. Das muss auch nicht Sport sein. Das kann irgendetwas sein. Das ist jetzt halt bei uns zwei Sport. Deswegen ist es vielleicht schwer zum Zuhören, wenn man jetzt nicht so sportlich ist. Aber es kann alles sein. Es kann Kunst sein. Es kann Musik sein. Es kann die Uni sein. Es kann wirklich alles sein. Und von dem her, ich glaube, Selbstwertgefühl, dass die Confidence, die entwickelt sich mit der Zeit. Solange man das macht, was einem etwas bedeutet und man einfach ehrlich gegenüber sich selber ist und es mit einem guten Gewissen macht.
in den Notizen, wenn ich mir das gerade noch so durchschaue, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, so ein bisschen am Ende von unserem letzten Gespräch. Du hast gesagt, du bist ein bisschen zu deinem eigenen Psychologe geworden über die Zeit. Vielleicht dort ein kleiner Gedanke dazu, wie man auch selber wieder mehr schafft, mit sich ein bisschen die Schritte zu machen. Eben, bei gewissen Leuten braucht es dann auch mal Hilfe außen. Und das ist auch völlig in Ordnung, auch da der Appell, wie auch in jeder Folge, die wir hier haben, wenn du Hilfe brauchst, es gibt Hilfe, und dann suche sie dir auch. Eben speziell als Mann, wo wir die Zahlen haben, dass die Wahrscheinlichkeit bei einer Frau viermal höher ist, dass man zu einem Psychologen geht. Wenn du weißt, es geht nicht weiter, such dir die Hilfe. Aber du, Nico, das, was du erwähnt hast, dass du zu deinem eigenen Psychologen geworden bist, wie meinst du das genau?
Ich würde sagen, dass ich meine es ziemlich genau so, wie ich das gesagt habe. Im Sinn von, ich würde sicher auch, ich glaube, das ist auch schön zu hören für viele, die zuhören, ich würde sicher zu einem Psychologen gehen, in eine Therapiestunde oder wie, ich bin jetzt nicht der Profi mit dem Fachbegriff, aber ich bin nicht abgeneigt davon. Ich glaube einfach, bei mir ist zum Beispiel so ganz viele Sachen, die bei mir Fakt sind, kann ich auf Sachen zurückführen, weil ich halt mir Gedanken darüber gemacht habe. Ich glaube, bei mir hat es so ein bisschen zwei Ursprünge. Also einerseits, das hat alles so ein bisschen angefangen mit dem Sport und so, mit der Inspiration, die ich bekommen habe, ist einerseits halt mein Glaube. Also ich bin Christ, ich bin kein perfekter Christ. Mal ist es besser, mal ist es schlechter. Jetzt gerade versuche ich es wieder einigermaßen zum Laufen zu bringen. Aber ich habe damals, vor allem in dieser Zeit, auch einfach viel gebetet. Im Gebet ist mir das auch so ein bisschen klar geworden. Ich bin nicht allein, ich kann zu Gott reden. Haben mir natürlich dann auch so meine Bibelvers immer notiert, die ich schön gefunden habe. Und ich finde, das hat mir sicher dann auch so ein bisschen einen Leitweg gebracht. Und dann gleichzeitig einfach, wenn du ein Journal führst, glaube ich, früher oder später merkst du...
Journal, ja, Tagebuch, wir reden vom Gleichen.
Genau, genau.
Dass man einfach
genau
ab und zu Tagebuch, seine eigenen Gedanken...
Voll. Okay. Es kann von mir aus auch... da und dort einfach mal eine Seite sein. Es muss nicht mal ein Journal sein. Ich habe zum Beispiel auch einfach ab und zu schreibe ich meine Notizen rein, auf der Notiz-App. Was ich damit sagen wollte, ist einfach, ich merke das auch, wenn ich jetzt Notizen von vor 2, 3, 4, 5 Jahren lese, das ist natürlich ganz anders als heute. Heute ist das viel reflektiert. Das ist fast wie ein Gedicht, das kann sich jeder durchlesen. Damals war es mehr so ein brüchiger Text, wo irgendwie ein Satz war, was mir gerade im Sinn kam.
Aber ich denke, das ist auch völlig okay.
Also, weißt, 100%.
Wenn ich denke, mein Tagebuch, das, wenn du das durchlässt, du wirst einfach schmunzeln, weil es ist einfach lustig.
Ja, 100%.
So. Es ist nicht irgendwie, ich kenne auch jemanden, der wirklich so wie du, so richtig mit Gedichten, das ist mega schön. Aber ich denke, es ist auch völlig okay, wenn man einfach das aufschreibt. Das ist ja schön am Tagebuch, du musst nichts erklären. Du schreibst einfach genau das auf, was du jetzt
willst. Eben, und es entwickelt sich. Also, wenn ich das vergleiche, es hat natürlich, das sind Welten, einfach von der wie reflektiert man ist. Aber ich glaube, vor allem dort, wenn man sich dann auch mal so wirklich Gedanken macht, ey, wieso geht es mir jetzt gerade scheiße, wieso geht es mir gerade richtig gut? Und man sich das aufschreibt und man sich dann auch ein bisschen mehr Gedanken macht, weil ich muss sagen, mittlerweile machen wir über alles Gedanken. Und das ist...
Es hat mir fast das erste Mal jemanden gehabt, der bei Let's Talk Tea brüllt. Ist bis jetzt noch nicht so weit gewesen. Ich habe gerade gedacht, aber dem Fall ist nur ein bisschen der
Schmuck von der Bewusstsein. Nein, ich muss kurz schnitzen.
Ah, okay. Auch nochmal da der Appell, eben, es sind einfache Sachen, die einem weiterbringen können. Egal, ob das jetzt Bilder malen sind, Spaziergänge, Tagebuch. Es tönt immer so einfach, aber probiert es da außen wirklich aus. Wenn wir jetzt hier ein bisschen gegen das Ende von dieser Episode gehen, auch nochmal, was mich immer interessiert, weil ich finde das so wirklich die schönsten Botschaften. Wenn du jetzt jemand bist oder denk daran, Nico, ich wäre jetzt jemand, der in so einer Situation ist, ich habe vielleicht geschiedene Eltern, ich bin vielleicht auch noch ein bisschen jünger, 16, 17, 18. Und ich habe vielleicht auch sogar noch Probleme mit meinem Selbstwert. Was ist jemand oder etwas, was du aus deiner Erfahrung, weil du bist da und ich würde sagen, du hast es in dem Sinn geschafft. Weißt du, du bist zum Glück nicht irgendwie auf der Strecke geblieben, was leider auch oft passiert. Egal, ob es jetzt in Drogen ist oder in gewissen anderen Lebenslagen. Was ist etwas, was du einfach ganz ehrlich da außen so einer Person mitgeben kannst? Weil du bist jemand, der das erlebt hat, ich bin es nicht. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, was willst du so einer Person da außen mitgeben auf dem Weg?
Es gibt viele Sachen, die ich so einer Person könnte sagen. Ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist, also zwei Sachen. Erstens, du bist nicht allein. Also es gibt ganz viele Leute, die eine ähnliche Situation haben oder sich ähnlich fühlen. Und also mir hat das zum Beispiel geholfen, der Gedanke, dass ich ja nicht allein bin. Und wenn es andere schaffen, schaffe ich das auch. Und dann zweitens, es ist voll okay, wenn man sich auch mal scheiße fühlt. Es ist voll okay, wenn so Situationen einen bedrücken. Was einfach wichtig ist, ist, dass du Aktion ziehst oder durchführst. Im Sinne von, red mit jemandem. Es gibt ganz viele Leute oder auch meine Kollegen, mit denen ich schon darüber geredet habe, die können das vielleicht nicht nachvollziehen, aber die sind trotzdem für mich da. Die sind trotzdem, hey, wenn du reden willst, red mit mir. Und da auch ein Appell an ganz viele Leute. Wir alle sagen irgendjemandem mal, wenn etwas ist, red mit mir. Nehmt das Angebot an. Einfach mit den Leuten reden. Und von mir aus reden von mir aus nicht mit den Leuten, sondern hockt auch mit denen an. Sinkli in Gesellschaft. Und dann wirklich das Tagebuch. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Schreibt euch Sachen auf oder leset vielleicht, eben zum Beispiel wie ich, vielleicht das eine Bibel gemacht habe, wenn das für euch ein anderer Glaube ist, etwas, was euch etwas bedeutet, und notiert euch Sachen. Ich schaue zum Beispiel auch in die Welt aus und sehe vielleicht irgendein Graffiti oder irgendein Bild, wo etwas draufsteht, wo ich sage, ey, das resoniert gerade sehr mit mir, und schreibe es noch auf, weil ich es schön finde. Und ich glaube, das hilft einem, um einfach innerlich so ein bisschen Frieden schliessen und so ein bisschen innere Ruhe bekommen, wenn es draußen halt mega laut ist. Ich glaube, das ist so, was ich jedem mitgeben würde.
In dem Fall so ein bisschen auch, ja, eigentlich ziemlich, was der Spruch sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Dass es einfach manchmal hilft, rauszugehen und einfach über das reden, was einem gerade auf dem Herzen liegt. Vielleicht auch da als meine abschließende Frage aus all diesen negativen Momenten, die du in deiner Kindheit gehabt hast, wenn wir uns nochmal auf das zurückbeziehen, gibt es eine Erfahrung oder ein Learning, was dir bis heute bleibst, jetzt gar nicht irgendwie an die Leute gerichtet, einfach für dich selber, auch bei meiner Psychologin, die in der letzten Folge da war, mit der Andrea, die dann auch über eine Erfahrung, die sie erzählt hat, die sie dann nicht gut gegangen ist, was sie daraus gelernt hat, wo dich bis heute begleitet. Hast du dort irgendetwas, was dir gerade in den Sinn springt?
Oh, das ist eine gute Frage.
Es kann auch sein, aus der Zeit vom Fußball, vielleicht auch von deinem Vater, von deinem Bruder, einfach so wieder eigentlich wie das Beispiel, eben, dass man alle immer zwei Seiten, dass man zwar die negativen Sachen hat, aber dass man aus all dem auch lernen kann. Und dass man es dem, das ist so ein bisschen meine Ansicht aufs Thema, auch bei mentaler Gesundheit, speziell bei Männern, dass wir uns manchmal Sachen auch viel grösser machen, und als sie eigentlich sind, und uns dann wie so ein bisschen in dem verlieren, statt wirklich probieren, dort die Erfahrung daraus rauszunehmen, was wir gelernt haben.
Ich glaube, ich würde dort einfach so ein bisschen eine Phase von meinem Leben beschreiben, gerade nach dem Gymi, wo ich nicht so ganz gewusst habe, was ist der Plan, in welche Richtung es geht, im Sinne von, ich habe gewusst, ich mache ein Zwischenjahr, aber ich habe nicht gewusst, was ich studieren will. Ich habe das Zwischenjahr noch nicht geplant gehabt. Ich habe mit dem Fußball gerade, ich sage mal, die Saison von meinem Leben gespielt gehabt. Habe aber gewusst, dass ich ja, das nicht in dem Sinn weiterverfolgen kann, wie ich das gerne würde, also richtig Profibereich, einfach weil es sich einerseits nicht ergeben hat und zweitens, weil es keinen Sinn gemacht hat irgendwo durch. Und ich habe dann auch ich sag mal, mit Mädels meine erste Erfahrung gemacht, wo eben, das ist auch nicht so gut gewesen, und dann bin ich einfach in einer Phase gewesen, wo ich einfach nicht gewusst habe, wo das Ganze anführt. Und das bleibt eigentlich bis heute so ein bisschen, einfach weil ich weiss, dass es doch alles gut gekommen ist. Und ich glaube, wenn man einfach offen ist, weiter an sich arbeitet, so blöd das auch tönt, und irgendwo durch optimistisch bleibt, ich glaube, das ist ein ganz grosser Punkt, einfach auch optimistisch bleiben, dass langfristig alles gut kommt. Und in dem Moment habe ich auch nicht gewusst, dass ich mit dem Fußball wieder auf einem so hohen Level spielen wird, dass ich einen Bachelor an der HSG mache, dass ich ein Praktikum finde, dass ich einen Austausch gemacht habe, im Ausland gelebt habe. Das habe ich dort ja alles nicht gewusst. Und hättest du mir das gesagt, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, was ist das? Das wird sicher nicht passieren. Du lebst in einem Traum. Aber es gibt schlechte Phasen und die gehen auch vorbei. Du musst einfach ready sein, um dann auch das Gute können begrüßen, wenn es dann mal vor der Tür steht.
Nico, ich danke dir zuerst mal allgemein, dass du dir heute die Zeit genommen hast, da zu sein in dieser Folge, auch für deine komplette Offenheit und Ehrlichkeit. Das ist nicht immer einfach, vor allem wenn man über negative Themen redet, eben, was für ein geiles Ich man ist, wie gut man aussieht, was man alles erreicht hat. Über das kann man noch schnell erzählen. Aber über die Sachen, die ich eben finde, wo anderen Leuten etwas bringt, eben über die negativen Erfahrungen, über die Sachen, die dich als Mensch geformt haben, und auch gratulieren zu dem, was du alles erreicht hast. Ich weiss, dass du auch noch selber einige Projekte am Start hast. Ich wünsche dir diesbezüglich auch ganz, ganz viel Erfolg und möchte mich an dieser Stelle einfach nochmal zuerst bei dir bedanken, dass du heute da gewesen bist und unseren Zuschauern ein bisschen einen Einblick gegeben hast über deine Entwicklung zu dem coolen Typ, wo du heute bist.
Danke vielmals. Ich habe mich mega gefreut, da zu sein. Es hat richtig Spass gemacht. Eine mega, mega tolle Erfahrung sein können, einerseits einen Podcast machen, was ich noch nie gemacht habe. Andererseits, wenn ich auch nur jemandem helfen kann oder ein bisschen Inspiration geben kann, dann macht mich das überglücklich. Deswegen auch danke dir für die Möglichkeit und natürlich auch dir ganz viel Erfolg mit allen Projekten. Ich weiss, dass du am Start hast. Wirklich, der Leon ist ein unglaublicher Typ mit so vielen Sachen gleichzeitig.
Das ist jetzt bezahlte Werbung für
das
mich.
Das ist wirklich bezahlte Werbung. nachher gibt es noch einen Kaffee.
Ja.
Nein, aber der Typ hat so viel am Start und lässt es einfach aussehen. Und ich weiss, dass es nicht immer so einfach ist, von dem her. Aber wirklich Hut ab an dich. Und jetzt ist fertig mit dem ganzen schönen Gerede, glaube ich. Die anderen, die Zuschauer denken sich schon, was ist mit denen?
Also ich muss sagen, ich glaube, es hat noch nie geschafft, dass mich einer von meinen Zuhörern fast emotional macht. Danke dir vielmals für die lieben Worte. Ja, euch da draussen. Danke euch vielmals, dass du und ihr heute wieder Zeit genommen habt, zum bei Let's Talk Deep reinzuhören. Es ist mittlerweile auch schon die 5. Folge und ich habe mal über zwei Zahlen etwas gelesen. Die eine Zahl war, also so zwei Crucial Numbers im Podcasting. Die eine ist die Folge Nummer 4. Also es gibt sehr viele Podcasts, die nach der 4. Folge nicht mehr produzieren. Und die andere Zahl ist Folge Nummer 14. Was bedeutet das für uns? Wir machen jetzt Minimum noch weiter bis Folge 14. Nein, natürlich nicht. Es wird auch nachher noch weitergehen. Aber danke dir, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin ja schon weiterhin dran an neuen Themen für die neuen Folgen. Ihr dürft mir immer gerne auf Instagram schreiben, was ihr von der Folge gehalten habt. Eine neue Website ist mittlerweile auch in Bearbeitung, wo ich selber am Programmieren bin. Und ja, in dem Sinn wünsche ich dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Es ist schön, dass du heute da bist und wir hören uns nächstes Mal bei Let's Talk Deep. Einfach ehrlich. Ciao zusammen und macht's gut.